7 plus 1.
Also die 8.
Also es ist real die 8. Aber die Nullnummer ist ja die Nullnummer.
Nee, okay, also es ist die Folge 7.
Es ist PAW 007. Dazu passt das doch heute, das kannst du. Nehmen wir schon auf?
Läuft schon, ja, aber wir haben noch nicht.
Das ist egal. Wir haben ja auch keinen Anfangs. Du kannst kurz erklären, das ist dein. Passt ja auch, wo wir uns hier befinden.
Ja.
PAW 007. Heute muss irgendeine Ankündigung zum Thema Hashtag Bond24 rausgekommen sein. Und wir sitzen hier im Zentrum dieses Mediensturms, da bin ich mir ganz sicher.
Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was Bond24 ist. Ich nehme mal an, es geht um einen James-Bond-Film.
Und zwar den 24.
Also erstmal, herzlich willkommen zur Folge 7.
007.
Zur Folge, nochmal. Herzlich willkommen zur Folge 007 von Picknick am Wegesrand. Hier sind Gregor Siedler. Hallo Gregor.
Hallo.
Und ich, nenne ich mich jetzt Leitmedium oder Kaspar Mira? Ich das Leitmedium. Ich packe noch ein Das davor. Wir sitzen gerade im Büro von Movie Pilot. Jetzt sage ich auch nicht mehr Movie Pilot, weil jetzt sitzen wir ja im Büro der größten amerikanischen Filmwebseite zurzeit, soweit ich weiß. Wir sind ja an IMDb vorbeigezogen und in so einem modernen Hipsterbüro in der Friedrichstraße und nehmen die aktuelle Folge auf. Und ich nehme an, Bond 24 hat irgendwas mit James Bond zu tun.
Ja, das nehme ich auch an. Ich dachte aber, du hättest vielleicht.
Ich mache ja keinen Content.
Hier sitzen überall Riesenscreens und ich hätte jetzt gedacht, dass das quasi das Thema des Tages ist.
Drüben bestimmt, im Raum nebenan wüsste bestimmt jeder sofort, worum es geht.
Ja, das ist hier mehr wie so ein Interrogation Room in so einer Homeland-Geschichte. Das ist noch alles sehr, sehr zivilisiert, aber man hat das Gefühl, die könnten auch andere Seiten aufziehen.
Ja, also man muss dazu sagen, hier im Büro gibt es halbdurchsichtige Scheiben. Wenn man durch den Flur geht, kann man in einzelne Räume hineinschauen, aber nur wenn man so ganz dicht an die Scheiben herangeht, so dass man dann von innen auch sieht, dass jemand hereinguckt. Und andersrum ist es ähnlich, also man sieht nur so Schatten vorbeihuschen. Ich habe auch vorgeschlagen, also die Räume hier haben alle Film- oder Regisseurnamen. Dem Flur habe ich dem Namen The Shining verliehen. Und mein Vorschlag ist, dass wir im Flur diese Zwillingsmädchen hinten am Ende des Flurs in Lebensgröße an die Wand irgendwie projizieren oder so mit so Rückenlicht irgendwie anbringen.
Ihr braucht auch dieses Dreirad.
Ja, genau. Das stellt man einfach nur so als Accessoire dahin. Ja. Man muss nicht dazu sagen, hier gibt es eine automatische Lichtsteuerung, die dafür sorgt, dass manchmal das Licht von alleine ausgeht. Und das gepaart mit diesem Mädchen im Flur könnte, glaube ich, für einen ziemlich guten Effekt sorgen.
Das kriegen jetzt aber die Hörerinnen nicht mit.
Ja,
das Licht gedimmt. Genau. Wir werden uns dann auch ganz professionell verhalten und versuchen, uns nichts anmerken zu lassen.
Ja. Wir sind ja auch nicht bei YouTube, ne? Da sieht man das nicht. Mhm. Worüber reden wir denn
heute? Ja, jetzt hast du mir das Stichwort schon gegeben. Ja. Du als Leitmedium hast ja jetzt so eine komplette Medienoffensive gestartet. Erstmal dein Leitmotiv-Podcast.
Ja.
Kommt in unglaublicher, schneller Folge.
Ja.
Erinnert mich dann immer daran, dich dann auch wieder darauf aufmerksam zu machen, dass mal wieder ein PAW anstehen würde. Ja. Und das ist ja immer ein großes Vergnügen. Die letzte Folge, die ich gehört habe, war mit Katrin Passig.
Ja.
Ich habe die Folge mit Juliane Leopold noch nicht gehört. Aber das ist ja schon längst ein etablierter Klassiker. Aber jetzt machst du auch YouTube.
Genau, also zu Leitmotiv muss ich sagen, dass das interessant ist, so als Erfahrungsweg so einen Podcast zu machen. Also ich habe so gemerkt, so ab Folge 10 bin ich so angekommen in meinem eigenen Format.
Ja. Ja.
Also die ersten Folgen war wirklich sich gewöhnen an die eigene Stimme, ausprobieren, was mich eigentlich als Format interessiert. Auch ein bisschen, glaube ich, dann versuchen, mich zu distanzieren, inhaltlich von dem, was es schon gibt, um nicht einfach nur zu reproduzieren. Also es gibt ja sehr viele Podcasts, die sich halt mit Technik, Hackerkulturen so beschäftigen. Das hatte ich mir eigentlich auch erst so ein bisschen in die Beschreibung gepackt und dann gemerkt, ja, das könnte ich machen, das interessiert mich auch, aber das gibt einfach auch schon sehr viel. So. Und dann habe ich ja irgendwann angefangen, nur noch Frauen einzuladen in den Podcast, ohne das groß anzukündigen, was für lustige Reaktionen gesorgt hat, weil ich irgendwann eben gefragt wurde, warum ich denn nur noch Frauen einladen würde, mit so einem leichten Vorwurf in der Stimme. Und als ich dann entgegnete, naja, wenn ich nur Männer einladen würde, würde das niemandem auffallen. Mhm. Und wenn man das als Argument vorbringt, merkt man, das ist zu kurz, dann das sorgt für Nachdenken. Ja. Ja. Und mir macht das sehr Spaß, weil dadurch, dass ich das so gemacht habe, lerne ich viele Leute nochmal näher kennen. Also vor allen Dingen im Moment tolle, spannende Frauen, mit denen ich mich schon immer mal gerne länger unterhalten wollte. Mein Format besteht ja wirklich eigentlich nur daraus, dass ich mich 90 Minuten unterhalte. Ich habe mir überlegt, das ist so ein bisschen wie Coffee and Cigarettes, nur ohne Cigarettes. So, also
was ist Coffee and
Cigarettes? Achso, Coffee and Cigarettes ist ein berühmter Film von Jim Jarmusch, so ein Episodenfilm, den kennst du auf jeden
natürlich
Fall.
Natürlich ist das auch, wo es diese Begegnung zwischen
Iggy Pop
und dem, wie heißt denn der?
Tom Waits?
Tom Waits gibt?
Genau. Ja. Das ist halt ein Film, wo immer Leute einfach da sitzen und miteinander reden. Mhm. Und so. Das ist so ein bisschen mein Podcast. Und ich habe jetzt auch so eine standardisierte Mail, die ich den Gästinnen immer vorher schicke mit Fragen. Und das klappt sehr gut. Und ich merke auch, dadurch, dass ich jetzt ein paar Folgen gemacht habe, die ich selber wirklich mag als Folgen, dass das auch ein guter Türöffner für neue Gästinnen ist. Also einfach, weil ich kann das sozusagen jetzt so vorweisen, so das ist das Format, und dann hören die da rein und merken, das scheint irgendwie gut zu funktionieren. Und ich war gerade auf einem Podcast-Workshop, wo ich gemerkt habe, dass ich keine Ahnung von Podcasten habe, da wurde so über Technik geredet und ich hatte so mein Gerät dabei, und dann wurden mir ganz viele Fragen zu dem Gerät gestellt, und ich habe gesagt, ich habe keine Ahnung, ich nehme damit wirklich nur einfach meine Gespräche auf, und normalerweise bin ich ja derjenige, der sich gut mit Technik auskennt. Ja. Und ich genieße das sehr, da kaum Ahnung von zu haben. Also ich weiß halt, wie man das zusammenstöpselt, sodass es dann nachher gut genug klingt. Ja.
Das ist doch eines dieser Podlove-Meetings gewesen.
Genau, ein zweitägiger Workshop, der halt so von Podlove, das ist dieses Plugin für WordPress, mit dem auch dieser Podcast hier betrieben wird. Das ist ein sehr hilfreiches Stück Technologie. So. Und es gibt beim Podcasten beschäftigt man sich halt einerseits mit Podcast-Veröffentlichung, aber eben auch mit Audiotechnologie.
Ja.
Und die meisten, die ich kenne, nehmen alle noch mit einem Laptop auf und mit mehreren Spuren und haben dann und da kann man natürlich das Audio-Nerdtum extrem steigern. Mhm. Interessant ist auch, mein Vater ist ja Sound-Supervisor, der schickt mir nach jeder Folge Leitmotiv immer so eine technologische Kurzkritik, wo ich dann auch manchmal dreimal lesen muss, dem er auch sagt, ja, der Kompressor macht dies und der Limiter dies und probiert dies. Und ich muss nur sagen, ich jage das einfach nur durch Auphonic durch. Das ist das Einzige, was ich tue.
Auphonic ist quasi das Instagram. Und die anderen haben halt Photoshop.
Ne? Genau, Instagram, Auphonic ist sozusagen ein Instagram für Stimme. Das macht einfach Stimme, dass es homogen klingt, dass Lautstärkenunterschiede angeglichen werden. Und ich bin da relativ glücklich mit, weil mich dadurch die Technik nicht so sehr ablenkt. Und das auch ich habe das auch aufgegeben. Am Anfang wollte ich mich da einarbeiten. Irgendwann habe ich gesagt, ich lasse das. Ich vernachlässige auch Shownotes. Ja. Das machst du ja hier bei uns.
Ja.
Finde ich toll, aber ich will das auch nicht mehr machen.
Ja.
Und dadurch hat sich auch meine Ausstoßrate sozusagen erhöht.
Ah, weil du einfach so einen mentalen Ballast dann abstreifen konntest.
Genau. Ich habe diesen Koffer, da ist mein Podcast-Equipment drin. Das ist komplett mobil. Damit kann ich sofort zu jemandem fahren und einen Podcast aufzeichnen. Und meine Nachbereitung, also meine Vorbereitung für einen Podcast ist vielleicht eine Stunde, weil ich schicke jemandem eine Mail mit Fragen, lese mir die dann durch, mache mir einen Zettel mit 5 bis 10 Stichpunkten einfach nur. Und dann zeichne ich halt auf. Und danach höre ich den manchmal gar nicht mehr durch, sondern schreibe nur noch einen einleitenden Text, 5 Shownotes, die mir einfallen, und fertig.
Ich habe da so ein bisschen, ich glaube, es war letztes Wochenende oder wann dieser Podlove-Workshop war, dann so gemerkt, dass ich überhaupt kein Teil dieser Podcaster-Community bin, weil ich überhaupt nicht mitbekommen habe, dass es dieses Treffen gibt.
Ja.
Wahrscheinlich, weil ich nicht auf ADN bin.
Nee, das ist nicht mehr, das ist tot jetzt. Also das ist so tot, dass selbst auf dem Podlove-Workshop, also ADN muss man kurz sagen, war ein Konkurrent zu Twitter, den gibt's auch noch, der viele interessante Ansätze gehabt hat und wo die ganze Podcast-Community so ein bisschen hingewandert
ist. Weil
Tim Pritloff da war, der ist ja so das Zugpferd, ich nenne ihn immer den Podcast-Papst. Ab.NET oder ADN hat das einfach nicht geschafft und ist halt einfach unter ferner liefen jetzt. Mhm. So. Und das wurde auch dort auf dem Workshop thematisiert, dass das dass das jetzt ein neues Zuhause braucht, ja, die Community.
Genau, dann habe ich nämlich nochmal geguckt, weil irgendwann kam so aus meiner Timeline bei Twitter dem noch existierenden Kurznachrichtennetzwerk dann lauter mystische Geschichten, dass also alle Leute so nach Berlin sich versammeln würden zu so einer unglaublichen Veranstaltung, die irgendwie erst natürlich immer so apokryph da, ja, man weiß ja nicht, was es bedeutet.
Bis, PPW, 14B,
ja, genau. Und dann bin ich da ein bisschen nachgeforscht und dann habe ich mich geärgert, dass ich darüber überhaupt nichts wusste. Dann habe ich gesehen, es ist schon ausverkauft. Okay, es kostete dann auch ein bisschen Geld. Wahrscheinlich, ja, hätte ich das natürlich auch nicht gemacht. Und dann gab es, glaube ich, auch noch so eine Art Meet and Greet und Meet oder Mingle, wo man hätte einfach vorbeikommen können. Da war ich aber beleidigt und dann bin ich auch nicht mehr hingegangen.
Also das ist schon vor Monaten angekündigt gewesen. Ich habe damals schon ein Ticket gekauft. Ich hatte dann auch überlegt, ob ich dir Bescheid sage und ehrlich, aha, gesagt, naja,
ja, jetzt,
das heißt, ja, ich dachte mir, das ist nichts für dich.
Im Internet wird halt nicht geklingelt.
Ich dachte mir, das ist nichts für dich, mhm, weil ich hielt das.
Warum glaubtest du denn, dass das was für dich ist?
Weil ich ja mich technisch wirklich mit dem Podlove-Plugin beschäftige, das tust du ja nicht.
Nee.
Du genießt ja einfach nur, dass es da ist.
Ja.
Und das ist halt das war kein Podcaster-Workshop, sondern es war vor allen Dingen erstmal hieß es halt Podlove-Weekend oder Workshop. Und es ging auch zu 90% um Technologie. Mhm. Das war selbst aber auch Thema. Es war auch Thema, warum reden wir eigentlich so viel über Technologie?
Ich war trotzdem beleidigt, dass ich es nicht mitbekommen
habe.
Dass ich mich sozial ausgegrenzt fühle. Ich habe mich auch ein
bisschen. Du hättest gerne Nein gesagt.
Genau, ich hätte gerne gesagt, ach, naja, schön, dass ihr an mich denkt, aber ich glaube, das ist zu 90% nichts, was mich interessiert. Und ich glaube, dass ich auch keinen tollen Beitrag leisten könnte. So wäre es.
Alles das dachte ich mir und habe dir einfach das Nein-Sagen schon abgenommen. Ich habe halt Kinder, weißt du das?
Nee, das ist mir einfach zu Facebook-haftig.
ich bin dein Algorithmus. Ja. Letztens habe ich viele Menschen damit vor den Kopf gestoßen, dass ich nicht hineingeschrieben habe ins Internet, dass es eine Lesung mit Randall Munroe gibt, dem Macher von XKCD, weil und ich hatte auch lauter Freitickets.
Was?
Ich habe da einfach das gelesen, dass es eine kostenlose Lesung von Randall Munroe gibt, und habe einfach da eine Mail hingeschrieben, dass ich gerne 4 Tickets hätte. Und dann habe ich an dem Tag selbst so ein paar Leute gefragt, auf Twitter vor sich, die waren natürlich in Sekundenschnelle weg, und dann brach ein Sturm der Entrüstung auf mich los, warum ich das Internet nicht schon vor Wochen über diese Veranstaltung informiert hätte.
Ja.
So ist es halt, ne? Ich habe ja auch meine Stimmung. Jedenfalls nochmal zu meinem Podcast. Mhm. Was mich wirklich gefreut hat, also erstmal wurde ich, also was wirklich schön ist, wenn man dann an so einer Schwelle ist, dass man halt Feedback bekommt und ich kriege in letzter Zeit immer mehr Feedback und kriege dann so Feedback wie, das ist der höflichste Podcast, den ich kenne und sowas, so lustige, das war jetzt so ein wörtliches Zitat. Und ich habe eine, wie sagt man es auf Deutsch, Honorable Mention bekommen auf dem Podcaster-Workshop. Da gab es nämlich eine Session, die sich mit Podcasts und Frauen befasst. Da war ich leider nicht da an dem Tag. Und am nächsten Tag, also die Workshop-Ergebnisse.
Da war ja auch wahrscheinlich die Nele Heise.
Genau, die wir ja auch schon hatten.
Die als Gästin bei der 003, die wir live auf der Republik aufgenommen
haben. Genau, die war da auch dabei. Und da wurde halt nochmal dann gesagt, was kann denn jetzt gemacht werden? Und da wurde sich auch nochmal gesagt, so und nochmal eine Nachricht an euch Männer. Ladet auch einfach mehr Frauen in eure Podcasts ein. Dann wurde eben nochmal so als Beispiel genannt, dass ich das mache. Ja. Und das war irgendwie schön dann auch. Also habe ich mir natürlich gefreut, dass das irgendwie gesehen wird. Wobei ich natürlich noch mich mehr freuen würde, wenn noch mehr Frauen einfach selber podcasten würden. Dann war aber genau eine wichtige Feststellung von mir auf dem Workshop war, dass ich danach bin ich so ins Zweifeln geraten, was ich eigentlich überhaupt von Podcast zu halten habe, dahingehend, dass ich, da reden wir auch gleich drüber, mich auch mit YouTube befasse. Und wenn ich auf so eine YouTube-Seite gehe oder Soundcloud, was für die, die es nicht kennen, sowas ist wie YouTube für Ton, da gehst du rauf und da ist einfach zentrales Element der Player. Das ist das ganz zentrale Element und niemand belästigt dich mit irgendwelchen, so kannst du das überabonnieren. Mhm. Und darum geht, und du musst da auch nichts in einem extra Device abonnieren, nur um es regelmäßig zu hören, sondern du kriegst halt Updates über verschiedene Kanäle. Mhm. Und das skaliert massiv weiter als jegliche Podcasts. Mhm. Und dann saß ich so vor meinem Podcast und dachte so, wenn jetzt eine URL getwittert wird, also viele Journalisten folgen mir auf Twitter und ich habe ja oft in meinem Podcast Themen, die vielleicht für Journalisten ein bisschen interessant sind, wenn jetzt zum Beispiel Juliane Leopold bei mir ist. Und dann wird auch mal die URL weiter getwittert und dann landet jemand, der sich jetzt mit Podcasts nicht befasst, auf so einer Podcast-Seite und sieht da eine Überschrift, einen alten Text, Shownotes und irgendwo noch so ein Player rumhängen. Mhm. Und dann hast du vielleicht Glück, wenn sie dann auch auf Play drücken und sich den anhören.
Gut, jetzt bei uns zum Beispiel ist es aber auch ein bisschen seltsamer, das könnte man doch auch ändern. Ich meine, ich schaue unsere letzte Folge mit Geraldine an und da kommt wirklich gefühlte Äonen, weil ich halt so viele Shownotes geschrieben habe und da steigt jeder normale Mensch vorher aus und könnte sich auch nicht vorstellen, dass da noch überhaupt was kommt. Also das kannst du mir nicht erklären, dass das normal ist.
Also du kannst mal, du hast ja gerade einen Laptop offenbar auf meinen Leitmotiv-Seite gehen. Da spiele ich gerade damit rum. Da habe ich zumindest versucht, die Überschrift rauszunehmen und durch den Player zu ersetzen, weil eigentlich muss da nicht die Überschrift stehen und nochmal die Überschrift stehen. Das sieht jetzt nicht gut aus, weil ich einfach an dem Design einfach so, also geh mal auf eine Episode, wo du ja auch landen würdest, wenn du auf einem Link landen würdest. Das ist ja so der typische Einstieg eigentlich, dass du irgendwo eine.
Ah ja, okay, jetzt verstehe ich es.
So. Und
dabei, okay, das funktioniert gut.
Dabei ist mir aber prinzipiell eingefallen, was ich an SoundCloud großartig finde, ist diese Kommentarfunktion, dass an jeder Stelle Leute Kommentare setzen können.
Ja.
Und das macht bei einem 90-minütigen Podcast mehr als Sinn.
Ja.
Also wenn wir beide jetzt diskutieren, könnte halt jemand dazu schreiben, also Kaspar, oder eben auch wow, toll, also auch Stellen einfach nur faffen können. So.
Ja.
Und das sind Dinge, da merke ich, die fehlen mir wirklich extrem eigentlich, also einerseits von der Usability her, ich glaube, also ich weiß gar nicht, ob Podcasting als Name, vielleicht muss man davon auch ein bisschen wegkommen, um mehr Zuhörer zu kriegen.
Also total, ich finde diese ganze Technikfixiertheit auf dieses ursprünglich mal aus diesem Apple-Ökosystem sich entwickelten langen Audio-Features, Gesprächsrunden, ist doch vollkommen egal. Du hast das auch mal mit dem Smartphone irgendwie auf Soundcloud ein paar Kurzsachen hochgeladen.
Ja,
das habe ich mir auch angehört. Ich fand das von der Klangqualität absolut in Ordnung und hättest du das anders quasi gesagt, das ist jetzt mein Kurzpodcast und diese Aufnahme irgendwie über so einen Podcast-Feed verteilt, hätte ich das auch nicht irgendwie weiter bemerkt. Aber das ist wahrscheinlich sowieso der Klangqualität vom Handy geschuldet und hat auch gar nichts mit Soundcloud zu tun, weil das ist ja nun auch ein entsprechend guter Audio-Player, weil da geht es ja nur um Musik.
Ja.
Ja, also ich finde, ein Podcast ist für mich einfach etwas, was im normalen Radio nicht stattfinden kann, weil dort die Frequenzen einfach so limitiert sind und die Zeit so limitiert ist.
Ja, ja, ja. Also ich habe mit wem habe ich denn letztens irgendeine Radiojournalistin?
Podcast ist mehr eine Philosophie als ein Format.
Genau. Und also ich überlege zum Beispiel auch, macht es vielleicht Sinn, seine Podcasts auch immer noch zu SoundCloud hochzuladen, einfach um diesen Player statt des Normalen einzubinden.
Warum nicht Podcasts auf YouTube stellen?
Da fehlt mir diese schöne Kommentarfunktion von SoundCloud. Ist aber klar, kann man machen. Wobei ich finde so, also ich ärgere mich immer, wenn ich auf YouTube was anklicke, so ein Musikvideo, und dann kommen da immer nur so eine Abfolge von Dias oder so. Dann kriege ich immer, denke ich immer, dann ärgere ich mich einfach.
Ich ärgere mich da überhaupt. Ich freue mich sogar, weil ich will ja Musik hören und nicht Musik sehen. Weil inzwischen, ich habe auch Spotify, aber ich merke, fast alles, was ich hören will, ist auch auf YouTube ohne Werbeunterbrechung zu hören. Also höre ich meistens über YouTube. Und da freue ich mich, wenn ich nicht irgendwelches Videomaterial habe, sondern dass die Bandbreite vielleicht für einen besseren Klang genutzt wird.
Ich merke immer wieder, dass du ein sehr verschrobener Mensch bist. auf YouTube Musikvideos ohne Video gucken, ich weiß nicht. Das ist einfach nicht richtig.
Meine Güte, der Tab ist dann auch irgendwo hinterher, ich lese dabei oder auf jeden Fall, ich höre einfach Musik. Ja. Und da brauche ich doch nicht weißt du, ganze Alben stundenlang, da gucke ich doch nicht drauf.
Also, aber ich gebe dir recht, man sollte da, glaube ich, nochmal mehr experimentieren.
Ja, in jedem Fall.
Und das, was jetzt Podcasten ist, nochmal als Ausgangsstufe nehmen und das wirklich nochmal durchdenken, wenn man Leute erreichen will, die nicht wissen, was Podcast ist und die das auch einfach gar nicht interessiert. Weil das soll die Leute ja auch gar nicht interessieren, sondern die Leute sollen ja einfach
sollen hören.
Den Nektar meiner Worte schlürfen, wie mein Professor immer zu sagen pflegte, was mich sehr beeindruckte, weil seine Worte waren tatsächlich Nektar. Ja. Und sollen sich nicht mit sagen. Trotzdem gibt's tolle Entwicklung da. Es gibt jetzt endlich so einen Abonnieren-Button von Podlove, wo man einfach so raufdrücken kann und alles ist viel einfacher geworden. Mhm. Und das kann es ja auch weiterhin geben. Das ist ja das Schöne. Ne? Ja. Also du kannst ja mehrere Sachen anbieten. Aber ich glaube, da wird sich noch mal was tun.
Ich glaube auch nicht, dass das Podcasting über die jetzt schon sich etabliert habende Gruppe von Leuten sich noch stark expandieren wird. Es sei denn in bestimmten Nischen, die sich das noch nicht erschlossen haben, also so bestimmten Freak-Sammler-Hobby-Nischen, weil man hat auch gar nicht die Zeit oft und auch die Muße, also ich habe es jedenfalls nicht, die Podcasts immer zu hören. Ich glaube, da gibt es einfach eine Beschränkung. Je mehr Leute hören, desto weniger wird gehört werden können. Das ist meine Einschätzung. Also das heißt, je mehr Leute selber Podcasts machen, die fehlen quasi als Publikum für die anderen.
Ja, ich höre gar keine Podcasts mehr.
Siehst du?
Aber ich höre sehr viel Hörbücher. Mhm. Wirklich exzellent. Also ich höre immer nur noch so 30 bis 40 Stunden Hörbücher ungekürzt.
Ja.
Aber Podcasts, seit ich relativ aktiv jetzt podcaste, ja, ist es ganz komisch, schaffe ich das nicht. Das Einzige, was ich mache, ist, ich schalte in Live-Podcast-Übertragung rein. Manchmal werden die angekündigt, einfach um das so ein bisschen, das lasse ich dann wie Radio laufen.
Ja.
Und dann gibt es ja manchmal einen Chat dazu, da kann man dann ein bisschen rumpaulen und irgendwie erzählen, dass alles falsch ist.
Ja, ja.
Aber ich höre im Moment, das wird sich wahrscheinlich auch wieder ändern. Das kann auch ein bisschen, also einer der wenigen Podcasts, die ich wirklich sehr viel gehört habe, war Chaos Radio Express. Der ist ja so ein bisschen von der Frequenz her zurückgefahren.
Absolut. Ich glaube, im letzten Jahr keine einzige. Also gefühlt einem Jahr.
Ja, es gab was zum Ohr und was zu Architektur, Stadtarchitektur.
Ja, oder so.
Genau. Aber wenig. Mhm. Genau, ist im Moment nie, also ich fahre ja Fahrrad und auf dem Fahrrad ist das, also Podcasts sind nicht so gut akustisch zu verstehen wie eine professionelle Sprecherstimme, die so sehr sonor redet und wo eben auch nur einer, man sich nur auf einen, ich höre auch nicht Hörspiele, sondern Hörbücher wirklich. Ja. Und das klappt halt sehr gut für mich auf dem Rad. Mhm. Genau. Und aber um noch deine andere Frage zu beantworten zum Thema Experimentieren, experimentiere auch gerade mit YouTube herum, weil mich dieses Phänomen doch äußerst interessiert. Mhm. Ich weiß gar nicht, wann das angefangen hat. Also ich habe halt irgendwann mir gesagt, komm, du musst jetzt auch mal diese YouTuber angucken. Bei Movie Pilot mit I, nicht mit I, arbeiten ja auch ein paar, der Maniac und der Batzmann. Daher kannte ich die schon ein bisschen, hatte mit denen schon früher spannende Gespräche. Also der Maniac hat mir erzählt, dass er öfters mal Beschwerden hat, dass er zu schnell spricht von älteren Leuten, weil die sagen, die verstehen das nicht, wenn er so schnell gesprochen wird. Und er sagt, ja, es gibt aber halt eine maximale Länge für ein optimales YouTube-Video und da musst du halt viel Content reinkriegen. Deswegen redet man in diesen YouTube-Videos halt immer die ganze Zeit so schnell.
Ja.
Und das fand ich unglaublich interessant.
Das ist auch eine authentische Geschwindigkeit oder wird die dann nochmal gepitcht?
Nee, das ist authentisch. Die reden einfach. Die reden einfach wirklich schnell.
Du auch. Also das ist mir auch aufgefallen, dass du schon sehr...
Das merkst du auch, genau. Und deswegen... Also ich habe angefangen, YouTube-Videos zu gucken. Dann habe ich, dann war ich vor ein paar Monaten auf einer Tagung von Medienpädagogen und da ist mir ein Satz total hängen geblieben. Diese Medienpädagogen, die waren alle sehr Facebook-phob. Alle so, ja, nee, ich benutze Facebook nicht und so. Und dieses Übliche, dass man so ein bisschen stolz darauf ist, dass man Dinge nicht benutzt, wo ich ja immer so, da habe ich eine sehr gespaltene Meinung. Ich habe ja heute mir den Begriff Datenschmolleriat ausgedacht.
Ja, das ist auch sehr süß.
Genau. Und also das Datenschmolleriat trug halt vor, dass es nicht Facebook hat, aber die kannten alle LeFloid. Mhm. Und LeFloid ist einer der großen deutschen YouTuber.
Ja.
Und die kannten explizit LeFloid, weil sie sagten, da fiel der Satz, wir sind dankbar für LeFloid, weil der unseren Jugendlichen Politik nahe bringt. Und da stand ich so und dachte so, boah, was ist denn das für eine krasse Ansage plötzlich? Ja. Finden Facebook blöd und ein YouTuber, und daraufhin habe ich mir halt dann nochmal diese ganzen YouTuber angeguckt. Dann habe ich mich ja auch schon mal kritisch zu Jung und Naiv geäußert, was ich eben für kein YouTube-Format halte, weil es nicht ehrlich mit YouTube umgeht, aber behauptet, es sei ein modernes Format. Und habe damals es verglichen mit Dagi B, mit einem Video von Dagi B, was eine der deutschen großen YouTuberinnen ist. Mhm. Und da gibt es so ein Video, da sitzt sie mit ihrem Freund und redet über ihre erste Beziehung. Und ich fand das sehr berührend, das Video, weil ja, das waren spätpubertäre Menschen, die irgendwie für einen selbst vielleicht auch über belanglose Sachen sprachen, aber die saßen halt da und haben über Beziehungen geredet. Ja. Und ich dachte, das wird wahrscheinlich für die Zielgruppe, das siehst du auch an den Kommentaren, ist das halt wirklich enorm relevanter Content.
Ja.
Und dieses Video hatte halt, dieses eine Video hatte halt so viel Views wie gesamt Jung und Naiv, alle hunderte Videos zusammen. Und ich habe ja dann gesagt, dass das Video halt Jung und Naiv ist, ja. Also auch wirklich, also inhaltlich ist das Jung und Naiv. Naja, jedenfalls habe ich dann so weitergeguckt, habe mir auch LeFert anguckt, den gucke ich mittlerweile auch ganz gerne, auch wenn er ab und zu ein bisschen daneben greift, aber wenn du halt so viel Videos produzierst, haust du halt auch oft daneben. Also das ist, glaube ich, statistisch gar nicht zu machen. Ich habe es auch gemerkt, ich habe ja dann jetzt eben angefangen, selber Videos aufzunehmen, weil ich gemerkt habe, wenn man da nur drüber nachdenkt, versteht man nicht wirklich, wie das funktioniert.
Ja.
Und habe halt ein Video produziert. Das war für mich eine enorme Herausforderung, das wirklich zu tun, weil ich wirklich nicht vor die Kamera wollte, weil ich mich ja fett und hässlich fühle und ich will nicht vor die Kamera und sowas alles. Ja,
du bist total gut aussehen.
Ja, aber das ist einfach so. Also das, weißt du, das ist
okay. Du hast eine Körperbildstörung.
Genau, ich habe eine Körper, die habe ich wirklich schon immer. Das weiß ich auch, aber das hilft dir in dem Augenblick halt nicht. Habe das aber überwunden so und habe halt dieses Video produziert und habe einfach über ein paar Themen gesprochen, über meinen Podcast mit Katrin Passig, über ein Buch, das ich auch für Wired besprochen habe, das Internet der Tiere von Alexander Pscherra, ein großartiges Buch, und mein Abschied von der Hacker-Community oder von meinen Hacker-Community-T-Shirts. Habe das online gestellt und dann war erstmal überhaupt der Produktionsprozess interessant. Ich hatte mir am Anfang gesagt, ich schneide das überhaupt nicht, ich mache das mal anders und habe festgestellt, es ging nicht, weil ich habe so einen brutalen...
Ich mache das nicht wie diese jungen Leute mit ihren Jump-Cuts.
Genau, was natürlich Unsinn war auch von mir, weil ich will ja eigentlich rausfinden, wie es ist, aber ich habe gemerkt, und das war das Gute, dass ich gesagt habe, ich mache das nicht. Ich habe gemerkt, es geht gar nicht, es nicht zu machen. Sondern es ist
machen das nicht aus Dafke, sondern weil sonst kämen die gar nicht
voran. Also erstmal, du nimmst bestimmte Sequenzen immer wieder auf. Weil anders nochmal als wenn ich mich jetzt beim Podcasten verquatsche und wir haben Zeit, dann korrigiere ich mich einfach nochmal. Und wenn ich mich jetzt räuspere, ist das auch nicht so dramatisch. In einem Video kommt das alles unglaublich krass.
Sag mal, diese YouTube-Leute, wenn die so einem Podcast wie uns zuhören würden, das könnten die gar nicht, für die Folter, oder?
Das weiß ich nicht. Das ist jetzt, glaube ich, meine, die gucken ja auch dreistündige Kinofilme oder so. Also das glaube ich nicht. Ich glaube eben, das ist einfach ein anderes Medium. Das ist einfach ein anderes Medium. Und YouTube, also mein erstes YouTube war, glaube ich, 11 oder 13 Minuten lang. Ich glaube, 13.
Ja.
Und dann kam eben auch das
Feedback. Wie hat der Hintergrund gefallen mit diesem?
Das war toll. Also optisch war das toll. Das habe ich in einem ganz kleinen Verschlag vom alten Moviepilot-Büro gemacht. Da war so ein ganz kleines Tonstudio drin.
Genau, leider, das ist so eine, diese typische Toblerone in Weiß, Tonstudio-Dämmmaterials-Ästhetik. Genau.
Leider hat mein Jackett immer an der Wand geschuppert, deswegen es ganz fiese Knistergeräusche gibt, was total absurd ist, weil ich extra dort das gemacht habe, um guten Ton zu haben. Das habe ich also ganz toll selber zerstört. Jedenfalls kam dann halt das Feedback, und das Feedback war, das ist zu lang, 13 Minuten. Das kam auch. Es kamen auch Leute, die haben gesagt, nee, das ist toll.
Ja.
Dann kam das Feedback, das ist ja wie ein Podcast, dann mach das doch bitte auch weiter als Podcast. Das fand ich sehr interessant, weil ich habe erst dachte so, ach stimmt, dann dachte ich so, nee, weil man sieht mich ja und man sieht meine Mimik und meine Gestik und das ist halt eine enorme Aussage, die dann noch mit reinkommt, weil natürlich man plötzlich auch sieht, bewegt mich das oder nicht, nochmal anders, als wenn man nur die Stimme hört. Das mit den 13 Minuten fand ich aber interessant, weil ich habe ein Ritual mit meiner Frau, dass wir abends beim Zähneputzen gucken wir mal YouTube-Videos. So, wir gehen dann so zusammen, stehen dann da da steht mein Laptop und dann suche ich meistens ein bisschen vorher aus. Ja. Und diese YouTube-Videos, die wir da gucken, die sind halt einfach mal 7 Minuten lang. Mhm. Und zwar sind die alle immer 7 Minuten ja. lang. Ich ja. habe es immer nachgeguckt. Also 7 ist wirklich so eine enorme Zahl. Also ja. die findet man, kann auch mal 6 oder 5 oder 8, ja, aber mhm. darum meandert das so hin und her. Und ja, ich würde mir zum Zähneputzen auch kein 13-Minuten-Video anmachen, aber ich genau. mache mir zum Zähneputzen ein 7-Minuten-Video an. Und ja. wenn ich draußen bin in der Bahn, was eine typische YouTuber ja. Konsumentenhaltung ist, ja. guckt man halt 7 Minuten und nicht 13. Mhm. Und daraufhin aber, wenn du weißt, dass du in 7 Minuten was machen musst, musst du natürlich auch schnell sprechen ja. und schneiden, weil ja. du jetzt eben diese Pause, die ich hatte, die musst du ja rausschneiden. Das sind einfach 2, 3 verschenkte Sekunden.
Die halt wunderbar sind, finde ich, in einem so einer Podcast-Rezeptionsatmosphäre, weil ich als Zuhörer auch mitdenke.
Ja.
Und mir ist dann aufgefallen, ich habe dann mal so, weil das so toll empfohlen worden ist, dieses HR1 der Tag, glaube ich, mir auch mal abonniert. Und da habe ich sofort gemerkt, was mich daran total wahnsinnig gemacht hatte. Dieser professionelle Sprecher spricht zwar nicht schnell, aber das ist alles so fokussiert, da gibt es keine Atempause mehr.
Ja.
Ich konnte überhaupt nicht in diese typische Podcast-Situation, die für mich so ein bisschen ist, also ich arbeite, ich zeichne ja oft, nicht immer, aber ich mache ja auch Textarbeiten und treffe auch manchmal Leute beim Arbeiten, aber manchmal habe ich auch vielleicht ein Drittel der Zeit arbeite ich nur für mich allein am Zeichentisch oder am Rechner. Und interessanterweise habe ich so eine ganze Gehirnhälfte frei und die kann sich komplett auf das Podcasten konzentrieren.
Ja.
Und manchmal kommt mir das so ein bisschen vor, als wäre ich dann unter, viele Podcaster kenne ich auch, das ist so, als wäre ich unter Freunden und würde aber stricken oder selber zeichnen und mich halt für eine halbe Stunde mal aus dem Gespräch rausklinken. Ja. Und ich genieße das total und bin aber irgendwo dabei. Und das hat mir dann bei diesem HR1 total gefehlt, weil ich mich 100% drauf konzentrieren musst. Ansonsten ist das so an mir vorbeigeschlubbert.
Genau, also das ist eben, deswegen stimmt halt auch das Argument nicht, YouTuben sei, oder das, was ich gemacht habe schon, sei wie Podcasten, weil das ist eben nichts, das könnte ich auch nicht auf dem Fahrrad konsumieren.
Ja,
ne? Also es ist halt ein anderes Medium und das war interessant. Und dann habe ich halt ein zweites Video aufgenommen, wo ich dann einfach versucht habe, die vom ersten zu ändern.
Da warst du aber so auf einmal, das wirkte jetzt fast so ein bisschen wie eine teilnehmende Beobachtung, dass du auch quasi mit so einem Indoor-Beanie dann in so einer leichten Hip-Hop-Agro
Genau, also ich hatte vor der zweiten Folge hatte ich einen Tag vorher auf Twitter gesagt, was halt wirklich war, dass meine Haare wirklich eine Katastrophe sind. Ja, meine Haare, ich trage zurzeit eine Wintermütze und meine Haare, also um es zu verdeutlichen, als ich vorgestern zum Friseur gegangen bin und die Mütze abnahm, hat er gelacht, der Friseur, den ich sehr mag. Ja, hallo Nico, den mag ich wirklich sehr, aber er fing an zu lachen. So war der Zustand meiner Haare und ich bin ja bei so Sachen mittlerweile sehr selbstironisch auf Twitter unterwegs und habe halt berichtet, so, ich will jetzt eigentlich ein YouTube-Video aufsetzen und meine Haare. Und dann kam als Antwort, ja, setz halt eine Mütze auf. Ja. Das macht man dann so.
Ja.
Dann dachte ich so, das ist ja okay, weil ich wäre nie auf die Idee gekommen, halt in meiner Wohnung zu stehen und eine Mütze aufzusetzen. Aber dann dachte ich mir, hey, jetzt ist ein Experiment, so what? Ja. Ja, also habe ich mir einfach meine Wintermütze aufgestellt und mich vor meinem Bücherregal gestellt.
Das ist ja so witzig, weil ich habe bei mir in der Wohnung immer die Mütze auf.
Siehst du? Das heißt, du müsstest es abnehmen.
Ich wenn ich unter Leute gehe, dann ziehe ich die ab.
Genau.
Weil es einfach total lächerlich ist. Aber wenn ich allein bin, das ist so wie so eine, weißt du, wie eine Muslima, die gerne eigentlich so ein Kopftuch trägt, aber in ihrer liberalen Umgebung
ist,
das dann dementieren will und so eine absetzt.
Genau. Und dann habe ich also vor meinem Bücherregal ein Video aufgezeichnet. Das ist exakt 6 Minuten lang war, deutlich mehr Schnitte hatte. Von oben ein bisschen gefilmt. Diesmal hatte ich auch schon einen Scheinwerfer. Ich habe mir die kosten ja gar nicht so viel, irgendwie 30 Euro kriegt man so einen Scheinwerfer. Hab verpeilt das mit dem Autofokus.
Was aber irgendwie auch lustig aussieht, weil man, weil so penetrant diese ultrascharfen Buchrücken. Genau. Und davor ist dieser etwas verschwommene Kerl mit der Mütze,
und das ist
der
aber, einen
volltextet.
Das ist aber auch, das Lustige ist halt, das ist sozusagen eigentlich die langweilige Seite meines Bücherregals. Da stehen so Lexika und so.
Ja, ja.
Es gibt eigentlich die interessante Seite meines Bücherregals, wo meine ganzen Dissertationsbücher stehen. Ja. So, da ist das Interessante. Aber natürlich hat das dann auch gleich zu Reaktionen geführt, weil ja alles, was man eben, also mir fällt jetzt halt auf, wie sehr Video eben bildbetont ist. Das klingt jetzt ein bisschen profan, die Feststellung, aber es wird halt alles zur Aussage. Also ja, wenn du dich vor einem Bücherregal filmst, filmst du dich nicht einfach vor deinem Bücherregal, sondern du sendest die Nachricht, ich stehe vor einem Bücherregal. So.
Ja.
Und für mich ist das aber erstmal gar keine Nachricht gewesen, weil das ist das, wo ich jeden Abend mehrere Stunden einfach sitze. Deswegen ist es für mich völlig normal, vor meinem Bücherregal zu stehen.
Ja.
Wenn ich jetzt aber plötzlich für andere Leute vor einem Bücherregal stehe, kommt die Frage, warum stehst du vor einem Bücherregal? Was ist das für ein Bücherregal? Was sind das für Bücher da hinten?
Ja.
Es ist plötzlich betont, weil es halt in diesem Bildausschnitt drin ist.
Mhm.
Und es gab ja, ich glaube, letztes Jahr gab es so ein Shelfie-Gate auf Twitter. Da haben nämlich Leute angefangen, ihre Bücherregale zu fotografieren.
Ja.
Und ich liebe ja auch so ein bisschen Bücherregale.
Das war so ein elitistisches Gespacke. Das fand ich eklig.
Was, du fandst die Fotos eklig?
Nein,
oder
ich fand das ganze Prinzip so, fand ich eklig. So, schaut her, Bücher. Ich habe eine ganz spezielle Bücherauswahl und die.
Ja, du hast nur Comics. Ich weiß ja, du hast ja gar keine richtigen Bücher bei dir.
Ja, jetzt es hat der Editist gesprochen. Ja. Erzähl mal weiter, wie
genau,
toll
da gab
das
es
Selfie
halt, nee, das, war. Das war halt für mich auch. Ich muss sagen, das hat mich auch überrascht, weil ich fand das erstmal toll mit diesen Fotos von Büchern und dann kam halt eben die Kritik daran, dass das nicht so einfach ist, einfach so mit Büchern, weil es eben Leute gibt, die sich eben nicht diese Bücher leisten können und weil es eben elitistisch ist und so weiter. Und ich habe da immer noch eine sehr liberale Haltung dazu, Fotos von Bücherregalen zu veröffentlichen, habe aber zumindest erstmal verstanden, dass das überhaupt ein Diskussionsthema ist, weil für mich wäre das vorher nie sozusagen nicht das Unverfängliche als Bücherregale im Internet. Aber
nein.
Das habe ich gelernt und auch das zieht sich dann natürlich dadurch, wenn man YouTube macht und das fand ich sehr, sehr interessant. Deswegen ist es natürlich auch interessant, sich die Hintergründe anzugucken, die YouTuber haben. Weil oft haben die so Gimmicks einfach oder sitzen auf dem Bett, das ist ein total beliebtes Ding, auf dem Bett zu sitzen. Es gibt in der aktuellen, auch online, gibt es einen riesigen Artikel über die deutsche YouTube-Szene, der wirklich toll ist.
Na, wir haben ziemlich oft von meinem Bett schon aus gepodcastet.
Genau, wir haben auch
zweimal.
Das bietet sich halt an.
Ja.
Ich wollte jetzt eigentlich für die dritte Folge, die ich schon gedreht habe, die wieder ohne Mütze ist, weil ich ja kurz vorher beim Friseur war, habe ich, was wollte ich jetzt sagen, worüber haben wir gerade gesprochen? Krass, jetzt bin ich aber richtig raus.
Du auch.
Macht nichts.
Macht nichts. Das so, gehört das zu einem Gespräch. Außerdem verfolgt man das nicht nach, welchen, wo wir irgendwie den Abzweig genommen haben. Ich habe aber noch eine Frage, weil du das schon mit Jung Naiv deinen, ich sag mal, kritischen Blogbeitrag erwähnt hast, der, glaube ich, für einiges Aufsehen gesorgt hat. Und ich erinnere mich an die tolle Leitmotiv.cc-Folge mit Constanze Kurz.
Ja.
Eine Folge, von der ich dachte, wenn sie stattfindet, würde das Internet implodieren.
Ja,
nein, aber
es nicht.
Ist stabil geblieben.
Zumindest als Podcaster bin ich ja sehr höflich, wie ich erfahren habe.
Ja. Genau, und da hatte nämlich Constanze etwas gesagt, was ich bis dato bei dir überhaupt nicht wahrgenommen hatte, wo ich immer gedacht habe, nein, ich fand dich immer höflich. Und dann ist es mir aber aufgefallen, jetzt frage ich dich, ist das jetzt neu? Ich finde, du wirst jetzt richtig krawalliger. Du wirst richtig kontrovers. Also nicht in den Podcasts, aber du hattest jetzt, und das ist, ich weiß nicht, ich finde das auch so ein bisschen, du hattest jetzt mehrere Streit- und Raufhändel mit bekannten Menschen aus eines bekannten Computerclubs.
Dessen T-Shirts ich nicht mehr trage.
T-Shirts du nicht mehr trägst.
Ja.
Wir müssen jetzt gar nicht sagen, um welchen Club es sich handelt. Ja. Gibt es denn überhaupt andere Computerclubs in Deutschland?
Bestimmt, ja.
Nein. und jetzt frage ich, was waren denn das? Also erstmal, ich kann mich an den Streit erinnern, aber ich weiß nicht, ein Ausgangspunkt war irgendwas mit Krypto-Tools. Ja. Da hast du dich mit Frank Rieger, Sprecher dieses Clubs, irgendwie angelegt. Dann irgendwas war das mit Linus?
Das war das Gleiche, ja.
Das war das Gleiche, der ist dann, glaube ich, zur Hilfe gesprungen irgendwie. Und jetzt vor ein paar Tagen war doch schon wieder was.
Also die Auseinandersetzung war eigentlich von mir gar nicht groß gesucht worden. Ja. Ich hatte das Nuff, die ich sehr schätze, eine sehr lustige Elternbloggerin, klingt komisch, aber eine Mutter, die auch sehr viel bloggt und die eine sehr schöne, lustige Schreibweise hat, hat einen sehr emotionalen Artikel über so Hate Speech geschrieben, die ja vor allen Dingen Frauen trifft im Internet. Und ich beschäftige mich schon seit Längerem mit dem Thema und habe einfach in einem Blogartikel dieses Thema nochmal aufgegriffen und ein paar Beispiele zusammengesucht, die ähnliches, also das Gamergate und so. Das für mich ist das gerade Thema auch medial. Habe also einen Artikel geschrieben, der das zusammenfasst und habe im Zuge dieses Artikels geschrieben, dass wir meiner Meinung nach auch über Anonymisierungsdienste sprechen müssen, weil, ja, das ist eben meine Meinung, Anonymisierungsdienste einen bestimmten Teil dazu beitragen, dass eben anonym Hate Speech, Mord- und Vergewaltigungsdrohung an Personen und eben besonders Frauen herangetragen werden. In dem Artikel habe ich explizit geschrieben, wir müssen da mal drüber reden.
Ja.
So. Und daraufhin brach schon die Hölle los.
Ah, jetzt weiß ich, um was es geht. Also du hast quasi Tor und diesen ganzen Krypto-Tools, die uns vor der endgültigen Vereinnahmung durch die NSA
Genau. Das habe ich angesprochen und daraufhin brach es eigentlich schon los.
Ja.
Und mir wurde, ich glaube, wörtlich halt unterstellt, ich würde die Abschaffung dieser Tools fordern, weil ich ja sowieso Post-Privacy, also so.
Ja, also die reagieren aber auch wirklich auf dich und auf MS Pro und auf Tante wie das Hund aufs Stöckchen, gut. Ja.
So, also jedenfalls.
Es ist so absurd. Aber jetzt, das könnt ihr alles nachlesen,
genau,
liebe Hörer.
Ich muss es nur noch kurz sagen, es gipfelte dann darin, dass ich, dass mir auch unterstellt, dass irgendwie eine Verbindung von mir zum FBI hergestellt wurde.
Ach, das ist mir jetzt einfach zu absurd.
Okay, gut.
Aber,
war lustig.
Aber was mich gestört hat und wo ich gemerkt habe, dass das quasi Teil deines Skillsets ist, eben Dinge auszuprobieren und auch Technik quasi so den Lautstärkeregler gewissermaßen auch mal bis zum Anschlag aufzudrehen, ja, war, dass du in dem Blogbeitrag es war jetzt der Blogbeitrag zweiter oder dritter Ordnung, das heißt, es ging quasi.
Ich habe drei Artikel
veröffentlicht dazu. Man hat mich da angepault und dies und jenes und dann hast du die Zitate von Twitter reingebracht. Aber, und darauf, glaube ich, sind die angesprochenen Leute, glaube ich, auch nochmal besonders davon angestachelt worden, weil du hast diese Zitate nicht einfach im Text zitiert, sondern du hast die Original-Tweets embedded.
Ja.
Und das sieht, und da habe ich gemerkt, wow, das hätte man ja früher nie gemacht, weil du hättest im Zweifelsfalle, also bevor es Twitter gab und diese allumfassende Einbettungsfunktion, hättest du eigentlich das Ding entweder nur im indirekten Zitat gebracht und dann gesagt, kann man nachlesen dort und dort, oder du hättest ein direktes Zitat gebracht, oder du hättest einfach nur quasi das Zitat als Link zum Original. So habe ich das auch schon öfters gemacht. Das heißt, ich als Betroffen jetzt in dem Sinne, dass ich würde persönlich, wenn ich von jemandem anderen, der muss noch nicht mal es böse oder kritisch mit mir meinen, ich würde mich quasi so übergriffig behandelt fühlen, wenn ich sehen würde, dass diese Person meine Tweets, ich wackel hier mit den Anführungsgänsefüßchen, meine Tweets in seinen Artikel original einbettet, da fühle ich mich, also ich würde mich, wie soll ich sagen, fast so, das ist doch meine Aussage und jetzt steht die gewissermaßen eingebettet in den Blog von einem Menschen, mit dem habe ich nichts zu tun, will ich vielleicht nichts zu tun haben oder momentan habe ich mit dem Stress und generell will ich das gar nicht, weil Twitter ist für mich quasi so eine neutrale Plattform, wo alle irgendwie für mich gleich irgendwie aussehen. Ja. Aber wenn ich quasi mit meiner Twitter-Existenz original so eingerahmt als Trophäe fast da reinkomme, ich glaube, man müsste jetzt mal, wenn du Widerstreit suchst, mach doch mal das, wie es früher gemacht worden ist. Ich glaube, also, dass das deeskalierend wirkt.
Also ich habe ja ein Jahr lang eine Plattform betrieben, in der ich Tweets eingebettet habe. Insofern bin ich das gewohnt.
Ja. Damit hast du ja auch die Piratenpartei dann ja auch endgültig.
Ich benutze da tatsächlich das Tool erstmal so, wie es mir angeboten wird und eigentlich auch nahegelegt wird von Twitter. Das ging ja früher nicht, mittlerweile geht das ja auch sehr einfach.
Ja.
In der Tat war, also ich hatte in dem zweiten Artikel habe ich ja über Frank Rieger geschrieben und Linus, die halt so rumpaulten auf Twitter. Mhm. Und Linus war sehr betroffen, das tut mir auch leid, so, wir haben danach auch nochmal gemailt, weil er sagt, dass ich das sozusagen anders interpretiert habe, als er das gemeint hatte. Mhm. Er hatte hat halt rumgewitzelt irgendwie. Ich habe das einfach wörtlich genommen, was er da schrieb. Ja, das sind neue Kommunikationsformen, an die man sich gewöhnen muss. Nun muss ich sagen, dass über meine Haltung sehr viele Blogartikel erscheinen, auch in Blogs, die ich schon gar nicht namentlich ernennen will, weil es nicht, weil man da gar nicht erst landen sollte. Das sind jetzt keine, es geht nicht um, also es geht einfach wirklich um echte Schmuddelecken im Internet. Da sind die natürlich auch eingebettet. Klar sieht das ja vor allem, es sieht halt komisch aus, weil du siehst dann dein Foto da, ne? Aber das Foto ist ja gar nicht auf der Seite, das ist ja der Witz.
Ja.
Das wird ja da nur eingeblendet. Mich hat ja auch mal ein Pirat mit einer Abmahnung gedroht deswegen, aber das ist ein anderes Thema. Wenn ich podcaste, bin ich anders, als wenn ich blogge. Das ist auch okay, weil the medium is the message und Podcasten ist für mich halt ein anderes Format.
Ja.
Das ist für mich ein Format, in dem man eher konsenshaft gemeinsam sich an ein Thema ranredet und Blogs sind für mich eben, ich empfinde das wirklich als normal, sich über Blogs zu streiten. Das ist für mich kein Affront, erstmal hart über Themen zu diskutieren. Dafür sind Blogs da. Das ist halt eine moderne schriftliche Auseinandersetzungsform und Twitter ist eben dieses sogenannte Microblogging. Natürlich ist die Frage, inwiefern Twitter oral ist, weil es ja einfach nur so dahingesagt ist. Ist das überhaupt zitierfähig? Das ist natürlich eine wichtige Frage. Und das wäre jetzt sozusagen das, was ich von deiner Kritik mitnehme, dass du sagst, naja, wenn du da so diese Tweets einbettest, dann begehst du so ein bisschen so einen Medienbruch, indem du etwas, was so dahergesagt ist, plötzlich bei dir einbettest.
Das ist das eine. Das andere ist, hat auch so ein bisschen fast von einer etwas kleinlichen Beweisführung. So, hat dann der Angeklagte nachts um 3:30 dann folgenden Tweet und dann ist nicht der Tweet als zur Kenntnisnahme, wenn ich dann auch noch eine Link dazu mache, das heißt, dass der Leser, wenn er es jetzt unbedingt wissen will, ist das denn wahr, was hier der böse Leitmedium denn sagt, dann muss er auch klicken.
Hassblogger.
Ja. Der Hassblogger dann muss er klicken und dann sieht er das auf Twitter, dass es das wirklich gibt. Aber das direkte Einbetten hat für mich so etwas, also es sind ja jetzt nicht die Lobeshymnen, sondern es ist ja quasi so ein bisschen Baustein einer Argumentation und je nachdem, wie du auch den Argumentationsfluss drumherum legst, kann man sich dann ja auch gewissermaßen rekontextualisiert fühlen.
Ja.
Und weil ich dich gemerkt hatte, dass es da ganz schön heiß herging und andererseits in dem Podcast mit Konstanze, ihr beide so ein bisschen so gesagt, oder vor allen Dingen auch du hast gesagt, naja, viele der vordergründig so harten Streitereien sind eben auf einer persönlichen Ebene, doch auch werden die anders verhandelt. Und dann fand ich genau diese eskalierenden Geschichten eigentlich komplett so der Gegenbeweis. Also das hatte sich dann für mich eher
das war auch schon
so aufgeschaukelt.
Also der Grund, warum ich Blogartikel so schreibe, dass ich Dinge möglichst inkludiere, ist, wenn ich über mich einen Blog, also es gab dann halt einen Blogartikel über mich von Frank Rieger, in dem er mir eben nachsagte,
wie ich die mal wieder die Abschaffung der Privatsphäre fordere, was ich wirklich explizit nicht, auch ich habe auch nicht gesagt, Tor soll abgeschafft werden, alles nicht, aber das wurde mir alles unterstellt in diesem Artikel.
Ja.
Und für all das fehlten aber halt die Belege, sondern es wurde halt nur so lapidar auf einen Blogartikel verlinkt. Was macht ein Leser? Ein Leser liest diesen Blogartikel von Frank Rieger und der wurde ganz oft geteilt, natürlich hat viel Aufmerksamkeit und es kam so diese Peergroup-Zustimmung, wahre Worte, jawohl, Rieger hat's gesagt. Aber Rieger hat über irgendwas geschrieben, aber nicht über mich. Das heißt, ich kann ihm vorwerfen, wirklich explizit, er hat am Thema vorbeigeschrieben und hat nicht mal ein Zitat angebracht, wo ich jetzt sagen könnte, das hast du aber falsch interpretiert, sondern er hat einfach nur so. Deswegen schreibe ich Artikel und gerade wenn sie kontrovers sind, auch wenn das kleinlich wirkt, versuche ich diese Zitate, auf die ich mich beziehe, sozusagen eben explizit einzubeziehen, damit man eben an Ort und Stelle das Ganze nachgucken kann.
Ja.
Und ich glaube, es hat sich halt bei den Popcorn-Piraten so rausgebildet, weil dieses einfache Verlinken, das macht auch Fefe, ne? So dieses bla 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 verlinkt bla bla bla
ja.
Und dann liest du danach und denkst so, Moment mal so und ich versuche eigentlich dadurch diesen Moment mal Link und dann streite ich mich lieber und dann lasse ich mir lieber von jemandem sagen, das ist aber falsch zitiert, weil dann sage ich, okay, ja, während ich jetzt nur zu Frank Rieger sagen kann, ey Freundchen, echt, so und es gab dann natürlich auch viele Leute, die den Artikel von Frank Rieger gelesen haben und sagen, sag mal, worüber schreibst du denn da eigentlich, hast du es mal gelesen? Ich hatte danach mit ein paar Journalisten Kontakt, ich war ja auch kurz bei Radio Fritz noch zu dem Thema und in dem Rahmen eben habe ich mich mit ein paar Journalisten unterhalten und interessanterweise haben die auch gesagt, wir haben gar nicht verstanden, was der Frank Rieger da geschrieben hat. Ja, also das ist dann halt auch aufgefallen und das heißt, ich versuche sozusagen eine Inline-Beweisführung zu machen. Natürlich gehe ich damit auch mehr das Risiko ein, dass man mir sofort sagt, das ist aber falsch. Das kommt dann halt auch, du hast zu kurz zitiert, das war anders gemeint. Aber das halte ich persönlich für fairer, weil ich bin dadurch angreifbarer, wenn ich das, worauf ich mich beziehe, einbeziehe. Aber ich verstehe, was du meinst, aber da bin ich lieber kleinlich, packe die Informationen rein und lass mir danach um die Ohren hauen, das war aber anders gemeint, du hast es falsch zitiert. Weil das kann ich bei einem Artikel, der einfach nur einen Link setzt, nicht machen.
Also nur für alle, die meine Tweets irgendwo einbetten wollen, mach das lieber nicht.
Ich schreibe einen Blogartikel über dich, Freundchen.
Ja, mal sehen.
Protected.
Ja,
dann musst du deinen Account auf Protected schalten.
Soweit kommt's noch. Nein, zitiert mich einfach lieber so und bettet mich nicht ein. Ich will bei euch nicht eingebettet sein.
Du warst bestimmt schon irgendwo mal eingebettet.
Weiß ich nicht. Ja. Pass mal auf, wir kommen hier in einen Bereich, der irgendwo auch kontrollverlustig sein könnte. Und ich finde, wir sollten ich weiß nicht, ob du auch gefragt worden bist. Aiba als Info hat, glaube ich, ein netzpolitisches Jahrbuch. Wieso gibt ja nicht nur die digitale Gesellschaft, die das macht, sondern eben auch Aiba als Info. Eine Lobbygruppe, die sich stark zu einer juristischen Gesetzgebungsperspektive mit netzpolitischen Themen, auch ein bisschen aus Verbraucherschutzsicht und Rechtsberatungsecke beschäftigt, aber auch sehr stark so sich um die Rechte von Journalisten und diesen Dingen kümmert. Und da wurde ich gefragt, was denn mein netzpolitisches Highlight gewesen wäre. Und da habe ich natürlich gesagt, da mussten die sehr lachen, aber es war kam aus vollem Herzen und auch mit vollem Disclaimer, den ich gleich nachgebe, dass die Veröffentlichung von Michael Seemanns, das neue Spiel, für mich das Highlight, das netzpolitische Highlight des Jahres 2014
ist. Hast du das schon gelesen, als du es gesagt hattest?
Das brauchte ich gar
nicht. Du hast ja auch nicht gesagt, das Lesen, sondern die Veröffentlichung
erstmal war das Highlight. Erstmal, das Buch ist für sich ein Ereignis. Außerdem, ich kenne den Michi ganz gut und höre seine Podcasts, lese seine verschiedenen Accounts. Ich weiß nicht, ob es noch mehr gibt, die ich nicht kenne. Aber ich habe das Gefühl, ich habe einen relativ guten Zugriff auf sein Denken über die letzten Jahre bekommen und habe auch bei dieser Crowdfunding-Kampagne mit investiert in dieses Buch. Also ich fühle, dass es auch ein bisschen mein Buch ist.
Ja.
Aber ich weiß, es ist noch viel mehr dein Buch, denn du hast sogar ein ganzes Kapitel, glaube ich, als Pate mitlektoriert. Und da mussten halt die Iowa als Info-Leute drüber lachen, weil die das Buch halt auch herausgebracht haben. Mhm. Jedenfalls auf welchem elektronischen
Lizenz. Irgendwie haben die das unterstützt.
Ja, genau. Und haben das aber, glaube ich, dann trotzdem akzeptiert. Und ich finde, ich will mal so eine, ich habe das jetzt auch gelesen, interessanterweise auf SoBooks, weil das war jetzt so ein bisschen für mich der Anlass, so wie du das mit YouTube machst, dass ich gesagt habe, was der Sascha Lobo ist mit seinem Social Reading Plattform, diesem innovativen Konzept, schon seit einigen Jahren unterwegs, und jetzt wollte ich einfach mal, jetzt ist er ja seit ein paar Wochen draußen, und jetzt wollte ich dieses Ding einfach auch mal erleben, und obwohl ich ja als eigentlich das Buch schon hatte, aber ich habe gesehen, habe ich es dann auf SoBooks gelesen, und das ist natürlich, finde ich, viel MS-Pro-haftiger, finde ich, ein Buch von MS-Pro auf SoBooks zu lesen und dann an bestimmten Stellen in die Kommentare reinzugehen und dann zu sehen, dass es auch Sascha Lobo gelesen hat, weil er dann öfters dann auch kommentiert hat und auch Meta kommentiert hat, was also einfach spannend ist und wo ich einfach gemerkt habe, bevor ich jetzt also auf das neue Spiel komme, weil das Buch ist sowieso toll, muss ich einfach sagen, SoBooks, auch wenn es jetzt noch klein ist, scheint und noch in so einer ganz frühen embryonalen Phase ist, hat für mich eine große Faszination und Attraktivität. Da kann was draus werden. Und in diesem ganz speziellen Fall, obwohl ich ja so als ein bisschen konservativer Traditionalist und Fortschrittsverächter und Datenschmollerist gelten könnte, habe ich es aus gestalterischen, typografischen Gründen auch auf SoBooks gelesen, weil die SoBooks Default-Lese-Typografie ist einfach eine klassische Antiqua-Schrift, wunderbar gesetzt auf dem Bildschirm, trotz allem super aussieht, also so wie man sich ein Buch halt vorstellt. Und die Print-Ausgabe, die wiederum von Orange Press gemacht worden ist, die haben da irgend so eine komische Arial oder Frutiger oder was auch immer. Sowas kann ich nicht lesen. Das ist so Pamphlet. Das sieht aus wie eine Verbraucherschutzbroschüre auf 180, auf 250 Seiten. Das ist nicht akzeptabel. Ja, also von daher, das wird das Weihnachtsgeschenk für meinen Vater, damit der sich auch mal ein bisschen kundig machen kann. Weil das ist jetzt komme ich wieder zum Buch. Alles, was man wissen will über das, was kommt, steht da drin. Sehr kompakt, sehr schnell zu lesen, extrem zugänglich, ganz wenige Flüchtigkeitsfehler oder wo man vielleicht diskutieren könnte. Ich habe ein paar Sachen, da bin ich einfach grundsätzlich anderer Meinung als Michi, aber da muss ich jetzt keinen Krieg mit ihm anzetteln.
Ist auch ein für. Buch, ja.
Und ja, ich bewundere dass er halt diese Stamina hatte, einfach sein gesamtes Weltbild, das quasi so dezentralisiert schon vorlag, jetzt einfach mal so in so einen Extrakt zu fassen und in ein wunderbar zu lesendes Buch zu bringen, das im Prinzip aus zwei Teilen besteht, so eine Art Herleitung, wo wir sind. Eine für mich glänzende Analyse, ich glaube auf 150 Seiten und dann nochmal etwa 100 weitere Seiten oder 120, weiß ich nicht genau, wo er 10 plus 1, weil er auch so eine Nullregel hat, also 11 Regeln, wie jetzt mit der Situation umzugehen ist, die er vorher quasi analysiert hat. Also auch sehr schön, er beschreibt ein neues Spiel. Und was macht er? Er bringt auch ein Regelset heraus. Ja, auch auf der Ebene schon eine schöne Metapher. Und ja, ich freue mich total und habe das sehr genossen. Und ich finde auch seine ganze Persönlichkeit und was ihn so ausmacht und auch seine, ich finde, er ist ein ganz herzlicher und warmer Mensch. Und wenn man seinen Podcast und auch sehr witziger und humorvoller Mensch mit sehr viel Anteilnahme. Und das hat er eigentlich für mich sehr gut auch seine Ideologie darin gefasst. Und ich kann jedem nur empfehlen, das zu lesen, weil danach ist es ein Gewinn, auch wenn man vielleicht nicht mit jeder oder vielleicht sogar komplett konträr gehen mag, was ich mir aber beim besten Willen gar nicht vorstellen kann, weil ich finde, dass Michi quasi die einzige Person ist, die Prä-Snowden und Post-Snowden dasselbe sagen kann. Sein Denken ist so weit gefasst und so luzide, dass für ihn ist kein Bruch in Prä- und Post-Snowden gibt, sondern er hat das ohne weiteres mit einer kleinen Fußnote quasi einpreisen können. Und das zeigt für mich auch schon die Klasse. Und ja auch, weswegen ich auch wirklich für so einen herausragenden Denker unserer Zeit nennen würde. Jetzt muss ich mal mit der ultimativen Lobhudelei
aufhören. Ich habe bezahlt dafür.
Ich habe bezahlt dafür.
Ja, also es stimmt erstmal, ich habe das Buch so supportet, dass ich auch Kapitelpate war. Das Lustige ist, im Endeffekt habe ich dann aber eigentlich so viel mitlektoriert, dass ich gar nicht mehr wüsste, welches jetzt das Kapitel ist. Es war, ich glaube, eins der ersten. Für mich war das als Medienkulturwissenschaftler, der ich auch bin, natürlich sehr interessant zu sehen, wie ein gecrowdfundetes Buch übers Internet geschrieben wird. Der MSPro hat am Anfang so lauter Autorentools ausprobiert, die haben alle endlos versagt.
GitHub, ne?
Genau, GitHub, da wurde er dann so von der Nerderia beraten, was er alles für tolle Tools ausprobiert. Das geht halt vor allen Dingen nicht, wenn du dann mit echten Lektoren zusammenarbeitest und Verlagen, dann sagst du, ja, hier gibt's so ein ganz ausgefallenes Tool. Es landete dann nachher bei Google Docs tatsächlich. Das heißt, ich habe große Teile des Buchs einfach als Google Doc gelesen, was ein bisschen spaßfrei ist, muss ich sagen, in Google Doc Bücher zu lesen.
Das ist So Books schöner.
Genau, aber zum Schreiben war es halt das beste Tool irgendwie, weil man konnte dann natürlich, kann halt in Google Docs gut Kommentare anfügen und dann kann man ja Kommentare auch wieder als erledigt markieren und darüber funktionierte halt so dieser Lektoratsprozess. Es gab ja auch noch eine richtige Lektorin, ich weiß jetzt ihren Namen gar nicht. Das war dann auch lustig, wenn man halt mit Leuten...
Die war die Idee.
Genau, das war lustig, wenn man dann gemeinsam halt ein Buch lektoriert, ohne sich wirklich zu kennen und dann ab und zu aber die Lektoratsnotizen der anderen Person las und dann noch so ein +1 drunter schrieb. Ja? Also wenn jemand so sagt hat, ja, das geht hier so nicht und dann hat man gesagt, jawohl, das geht wirklich so nicht und das war so ein bisschen so ein Treffpunkt und das hat mir wirklich Spaß gemacht. Ich finde es auch gut, er hat ja einfach ganz viele seiner Blogposts einfach zusammengefügt zu einer Theorie. Hätte mich gefreut über noch mehr Echo. Also ich finde, es ist dafür, ich halte das Buch auch für ziemlich wichtig. Man kann auch über einzelne Parts streiten, wie man das bei jedem Buch kann. Aber es ist halt eine gute Ausgangsbasis, um da irgendwie weiter zu machen inhaltlich. Mir geht das, also ich glaube, MSPro selber hatte ein bisschen Schwierigkeiten mit der ganzen Snowden-Geschichte. Das hat ihn auch ein bisschen irgendwie durch den Wind. Dabei hat er das schon immer vorher gesagt irgendwie. So hat gesagt, Kontrollverlust und da ist er halt, bitte. Ja. Und deswegen im Buch merkt man das dann gar nicht mehr so sehr. Deswegen, es nimmt ja auch nicht einen riesen Part vom Buch ein, weil es muss es halt einfach gar nicht mehr. Mhm. Ich finde das mit den Regeln auch gut. Mir hat ein Drift am Buch am meisten Spaß gemacht. Da schreibt er halt über neue Businessmodelle und da schreibt er halt, naja, dieses Buch hat sozusagen das, wovon ich gerade erzähle, nämlich ein robustes Businessmodell. Mhm. Es kann nicht mehr schief gehen, weil ich habe es durch Crowdfunding finanziert. Ja, so.
Genau.
Also das fand ich, das hat mir irgendwie Spaß gemacht, wenn das so selbstreferenziell irgendwie wird. Ich war beeindruckt, dass es halt geklappt hat. Ich habe das ja schon im Vorfeld mitbekommen, als er sich am Anfang noch mit dem Gedanken getragen hat, das zu machen und dann dieser Aufwand.
Das war jetzt vor etwa einem Jahr, dass er mit seinem Bewerbungsvideo rausgekommen
ist. Genau, also vorher schon haben wir darüber geredet und dann weiß ich noch, wie er aufgeregt war, dass er jetzt ein Video macht. Das Video war ein bisschen lustig, weil er, ich glaube, da guckt er immer an der Kamera vorbei oder irgendwas Lustiges war in diesem Crowdfunding-Video.
Ja.
So. Und aber das Crowdfunding hat ja super geklappt. Hat er innerhalb weniger Stunden, glaube ich, oder so, oder von einem Tag oder so, hat er den Großteil der Summe schon zusammen. Ich glaube, er muss auch noch ein Audiobook machen oder so, fällt mir ein. Wurde das nicht auch noch
finanziert? Ich meine, dass er das auch schon eingelesen hat.
Echt?
Ja, also ich hätte mal irgendwie Tweets.
Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, das hätte er zeitlich gar nicht geschafft. Und für mich war auch interessant, dann ihm auf Twitter zu folgen, weil dann nachher musste er dann die ganzen Sachen verschicken fürs Crowdfunding, die Bücher und so. Und da merkt man mal, wie doll man sich damit auch in die Nesseln setzen kann. Wenn man dann plötzlich so vor, oh Gott, wie verpacke ich denn jetzt, ich weiß es nicht, 150 Bücher.
Das war so absurd, dass irgendwie gefühlt 80% des von ihm erzeugten Mediabuzzes, ihm, dem Propheten des Internets, der reinen Datenwelt, ja, ging es dann nur noch darum, irgendwelche scheiß Papier
genau.
Stapel von genau. A nach B genau. zu transportieren.
Das war ganz großartig.
Er war da echt auf dem Holzweg, ne? So.
Ja, also das, ich fand das aber toll, also weil er das hat er so transparent gemacht und hat dann immer getwittert, ach Mist, das Papier ist nicht geliefert worden und ich muss es jetzt irgendwie verpacken und dann das hat mir schon Spaß gemacht, als so Story hinter der Story dem noch zu folgen. Ja. Ich habe so eine Sponsor-Edition mit so einem Glitzer-Umschlag. Mhm. Ich glaube, der war sehr aufwendig, der Glitzer-Umschlag. Aber den fand ich gar nicht so gut, den Glitzer-Umschlag.
Wie ist denn die Typo? Auch von Orange Press in dieser.
Vom Umschlag?
Nein, der Lesetext. Auch so eine Grotesk-Schrift.
Ich hab das im Buch nicht gelesen. Also ich habe das ja schon vorher gelesen. Ich habe das jetzt als okay. Buch zu Hause. Ja. Meine Frau hat es auch nochmal bekommen. Die hat auch schon angefangen zu lesen. Mhm. Bei ihr ist ja immer spannend, die kommt ja eben aus dieser Eltern-Blogger-Szene. Und die trägt so ein bisschen so eine Thesen damit hinein, weil wir uns dann natürlich so über solche Sachen unterhalten und ich ja irgendwann auch gemerkt habe, dass diese Elternblogger-Szene zumindest statistisch die netzpolitische Szene mit links wegsteckt. Also das Blog von meiner Frau ist ja ein Vielfaches von Popcorn-Piraten mittlerweile, was so Zugriffszahlen und so angeht. Mhm. Also manchmal muss ich abends noch irgendwie den Server reparieren, weil er irgendwie überlastet ist. Also sie postet manchmal Stories auf Facebook, die dann hohe dreistellige Share-Zahlen haben, also wirklich teilen, nicht liken, wo ich dann auch davor sitze und so, wow, irgendwie. Ja. Und auch das Nuff zum Beispiel, eben auch diese Elternbloggerin, hat eine enorm hohe Reichweite. Und das ist mir aufgefallen, als ich jetzt halt letztens mal wieder mich so kappelte im Internet und dann sehe ich ja so den eingehenden Traffic von den anderen Blogs, die so ein bisschen über mich ablästern. Und da kommt dann halt teilweise nix so. Also daran kann man so ein bisschen abschätzen, wie viel Traffic eigentlich ist. Und ich mache mit meiner Frau immer 12 von 12. Das ist so ein eben gerade in Elternblogs sehr verbreitet, dass man am 12. eines Monats immer 12 Fotos macht und darüber die in einfach einen Blogpost macht. So. Und das macht sie schon lange und hat sie mich gefragt, ob ich es auch mache. Und ich so, das ist ja ein bisschen, ne, okay, ich mache mal mit. Und dann ist es bei uns natürlich dadurch witzig, dass wir beide unseren Tag erzählen, der sich ja auch überschneidet und dann verlinken wir auf unsere Blogposts und dann kommt dann darüber dann doch mehr Traffic, als wenn ich irgendwo angepault werde auf irgendeinem Netzpolitik-Blog. Und das hat mich, das hat mir auch ein bisschen zu denken gegeben, muss ich sagen, weil ich habe, für mich war bisher so die netzpolitische Hacker-Community immer so ein bisschen das Relevante im Internet und plötzlich stelle ich fest, das ist auch wichtig, aber erstens werden ja sowieso sehr viele Diskurse auch vergessen in dieser Community, eben wenn man sagt, lass uns mal über Kinder reden oder so, in jederlei Hinsicht, das ist so, naja. Und es gibt andere Szenen, die man so ein bisschen belächelt, auch eben Pinterest, ne, die aber da schon längst dran vorbeigezogen sind. Also mit der Juliane Leopold, um dich schon mal zu spoilen, habe ich auch über Buzzfeed geredet.
Sie ist die Chefredakteurin des deutschen Ablegers.
Genau, sie ist Chefredakteurin und Founding Editor von BuzzFeed Germany und wir haben so ein bisschen über Traffic-Zahlen geredet, was ich halt immer auch für relevant halte. Mhm. Und da mussten wir halt der zuhörenden Twitter-Community sagen, dass sie halt einfach statistisch wirklich einfach fast irrelevant sind. Also über Twitter kommt irgendwie 1% Traffic, während über Pinterest halt 6% kommen und über WhatsApp und E-Mail kommen irgendwie 20-30%.
Also gut, so. Das macht ja für einen so ein Boulevardmagazin wie BuzzFeed.
Ja.
wichtig sein, aber.
Das darfst du ruhig so bezeichnen, glaube ich. Das ist wirklich als Kränkung wahrgenommen. Okay. Sie nannte es digitale Süßigkeit, das fand ich ziemlich gut. Ja.
Aber es ist ja schon bemerkenswert, wie schnell Dinge, die in unserer Twitter-Blase verhandelt werden, dann einen Tag später bei Spiegel, FAZ, dann einen Einschlag in der klassischen politischen Presselandschaft haben, so dass ich nicht das Gefühl habe, dass das so irrelevant ist, was wir da tun und verhandeln. Ja.
Also das ist natürlich,
es ist vielleicht sogar ein bisschen überrepräsentiert in einer gewissen Weise.
Also da gebe ich dir recht. Das war der Tristesse Deluxe hat letztens von irgendeiner Konferenz bei der ARD oder so getwittert und da hat er ein Foto von einer Videowall getwittert. Mhm. Und da ging es darum, dass beobachtet werden, ich glaube, da stand Influencer, die sich
zu irgendeinem ARD-Gate, wo sie mal wieder, ich glaube, wo sie mit ihrer Rassismuswoche mal wieder, also, ne, die hatten ja so eine, die Toleranzwoche, ich sag schon Rassismuswoche, die Toleranzwoche auf der ARD, die wurde ja nicht kritiklos hingenommen auf Twitter und da hatten die eine Wand und da waren vielleicht so 20, 30 Twitter-Nutzer zu sehen, die sie beobachten als Medieninfluencer und deren Tweets poppten dann immer auf. Ja. Da habe ich dann nochmal nachgefragt, weil ich auch drauf war auf der Wand und ich habe jetzt eigentlich nicht viele Follower, also nicht gemessen daran, was es für große Accounts gibt, aber anscheinend gelte ich als Medieninfluencer sozusagen. Ja. Und ja, also ich weiß eben selber, dass mir
viele... Wer sich Leitmedium nennt, also...
Ja, also durch diese Popcorn-Piraten folgen...
Self-fulfilling prophecy.
Na, das kommt durch die Popcorn-Piraten. Dadurch folgen mir halt relativ viele Journalisten einfach. Ja, das war ja damals so und dann sind die ja da und...
Die sind dann auch geblieben.
Was Twitter ist, es ist ein Kontaktnetzwerk, wo bestimmte Themen verhandelt und weitergereicht werden. Aber ganz ehrlich, also diese Auseinandersetzungen jetzt zum Beispiel über Tor, die finden halt nicht statt. Die sind ein Riesen, die sind das Tagesthema und alle zerfetzen sich das Maul. Aber außerhalb von Twitter, wenn du das überhaupt jemandem erklärst, so, da ist, also manchmal musst du ja überhaupt erstmal Tor erklären. Das sind Sachen, die finden einfach nur da. Das ist halt wie so eine große Stammkneipe, in die man reingeht und hitzig diskutiert. Aber wenn du draußen bist, ist auch wieder gut.
Ja, nun ist natürlich so eine selbstreferenzielle Geschichte, wenn die ARD eine Themenwoche macht und dann kriegt sie besonders viel Kritik, dann ist das für sie natürlich interessanter und da berichten sie auch lieber drüber, weil sie sind davon ja auch quasi selbst betroffen und machen ja auch Bespiegelung.
Ja, das stimmt.
Sie sind sowieso im Moment getroffen durch die harte Kritik, die sie erfahren wegen ihrer Russland-Berichterstattung. Was ich gar nicht verstehen kann, weil sie da eigentlich nur meiner Einschätzung folgen, die ich ja schon in unserer im Frühjahr dieses Jahres irgendwie ausgegeben habe. Und ich kann nur sagen, dass die ARD da und auch das ZDF.
Ja, die ist voll auf deiner Linie.
Sagen wir so, es war gar nicht so schlecht, ein Leitmedium mit sich zusammenzutun, weil das wirkt ja offensichtlich.
Ja.
Ja. Und quasi in deinem Fahrwasser wurden also meine Thesen dann auch
mitgespült.
Und das war sehr, sehr lustig, weil es gab jetzt eine Fernsehübertragung einer Live-Dokumentation anlässlich der Verleihung des Hans-Joachim Friedrich-Preises, der so an Journalisten und Journalistinnen geht. Und da war es die Korrespondentin, die für die ARD aus Moskau, aber eben auch aus der Ukraine und Krim berichtet hatte. Ich habe jetzt leider den Namen nicht parat. Und die hat halt auch diesen volle Shitstorm-Ladung da so abbekommen und sagte auch so mehr oder minder halb verblümt, dass das dann immer, dass das teilweise sehr informierte Geschichten sind, teilweise sehr in Bezugnahme auf quasi Berichterstattung, die dann vom russischen Fernsehen oder von russischen Medien kommen. Also sie hat es quasi so intendiert, ohne das laut zu sagen, dass sie schon den Eindruck hat, dass einiges gewissermaßen konzertiert dort stattfindet, was quasi als Social Media so ganz harmlos sich anschaut, aber solche, ich will jetzt nicht schon wieder Russland dissen, dafür kennt man mich ja, ich kenne das Land gar nicht.
Ich gehe da auch gar nicht mehr drauf ein.
Ja. Was aber an dieser Sendung so interessant war, war, dass dort ein Mensch saß, der eine absolut, ich weiß nicht, ob es ihm klar war, dass er vermutlich gerade seine öffentliche Selbsthinrichtung gerade macht, weil im Publikum saßen die ARD-Granden und die haben so maliziös gelächelt, je mehr er sich am Podium in die Scheiße geritten hat. Dieser Mensch war nämlich der Vorsitzende eines Programmbeirats. Und es gab ja mal von Günter Jauch dieses Wort ARD-Gremien-Gremlins. Und wenn man diese Person dann vor Augen hatte, dann wusste man genau, wen er überhaupt meinte. Weil dieser Typ hatte die normalerweise hast du ja immer so ein, in diesen Talkshow-Diskussionsrunden, wenn es um Russland geht, wird ja immer ein echter Russe eingeladen, ne? So. Das ist dann immer der Botschafter oder sonst was, der bedauernswerterweise dann wirklich diese Sockenpuppen-Rolle komplett ausfüllt, wo man nie auch mal vom Tonfall her das Gefühl hat, dass er sich nur einen Akzent neben die Putin-Linie irgendwie bewegen würde. Und jetzt war der aber von der ARD und er hat aber jetzt quasi den Bösewicht gespielt, weil er hat gesagt, erstens mal, es ist ganz, ich glaube, Paul Dings, ich werde versuchen, die Sendung in die Shownotes reinzubringen, das müsst ihr euch angucken, das ist der Hammer. Der hat gesagt, ja, dieses Gremium ist immer geheim, aber leider haben interessierte Kreise unsere Berichterstattung geleakt. Und deswegen, weil wir normalerweise geheim tagen, kann ich jetzt auch das erste Mal im Fernsehen auftreten. Also, was eine absurde Geschichte. Und aber ich kann trotzdem nicht sagen, was wir da machen. Weil das ist ja geheim.
Ja.
Und er hat das mit einer Arroganz rausgebracht. Das war unglaublich. Und dann saßen dann neben Mensch vom Spiegel und der sagte, ja, also der Spiegel hatte halt dieses Leak dann auch veröffentlicht und hat gesagt, also wissen Sie, was Sie da schreiben, Sie können doch nicht was maßen Sie sich denn da an? Sie schreiben im Nebensatz die illegale Regierung in der Ukraine. Wie kommen Sie, das mag ja Ihre Meinung sein, aber Sie können sich doch nicht als neutrales Aufsichtsgremium über die Berichterstattung der Korrespondenten der ARD erheben und sagen, die haben aus der Ukraine berichtet, ohne auf die illegalen, also quasi so im Fefe-Duktus war der da entsprechend, wurde er zitiert. Und dann hat er ihn, den Spiegelmann nur so, das dürfen Sie überhaupt nicht zitieren, weil das ist ja geheim. Ja. Und ich habe sowas noch nie erlebt, dass ein Mensch aus dem Öffentlich-Rechtlichen und auch die anderen, die auch von der ARD waren, ich glaube, die waren alle so betroffen und es war ihnen so peinlich. Und das hat dann geendet, dass dieser, weil dann war noch der ZDF-Chefredakteur Frei, der hat dann auch dagegen gesagt, was ist denn mit Ihnen los? Wir beim ZDF haben diese Probleme nicht. Und er so, naja, das ZDF und sein Programm, das ist ja auch nicht so gut. Deswegen wird sich auch nicht so viel Kritik daran entzünden. Im Übrigen, ich schaue gar kein ZDF, weil ich bin ja so beschäftigt, die ARD zu gucken. Und ganz ehrlich, ich glaube auch nicht, dass ich da irgendetwas verpasse.
Das hat er wirklich gesagt.
Das hat er gesagt.
Gab es danach eine Mitteilung, dass er irgendwie auf Droge war oder so?
Vor allem der Typ sah so aus, so finster, weil er auch so ein Fanat, also der hatte wirklich so ein Mad Scientist-artige Ausstrahlung, wie so ein Bösewicht, der zu Hydra gehört im Captain America-Movie. Ja. Ein unglaublicher Kotzbrocken. Und ich hatte das Gefühl, der Thomas Roth, der Anchorman von den Tagesthemen, der hörte den so zu und grinste sich. Und man merkte einfach so, er hat so, ach ja, endlich mal dieses Arschloch. Wir haben es geschafft, ihn auf die Bühne zu rücken und jetzt zerlegt er sich selber. Genau. Sorry. Das ist ein Fehler.
Dein Handy macht gerade Geräusch.
Irgendwie. Nein, ich wollte eigentlich auf die Uhr gucken, aber wenn ich zu lange mit meinem Daumenabdruck... Dann möchte Siri mit mir reden. Ja. Und Siri war jetzt eben kurz. Wir haben noch einen Moment. Erstmal,
ja, ja.
Fühlst du dich jetzt irgendwie befangen, dass du nicht weiter über Michis Ausnahmewerk sprechen wolltest, weil du so mitgemacht hast?
Ich mache jetzt keine großen Features über das Buch, weil ich stehe halt hinten, lustigerweise, ich glaube, durch einen Copy-Paste-Fehler dreimal drin in den Danksagungen. Und weiß ich jetzt gar nicht, wie ich sozusagen das Buch featuren sollte, ohne natürlich dann fünfmal zu sagen, ich habe das aber ein Stück mitgeschrieben.
Ja, so. Ja.
Und deswegen.
Dann gilt ja dann das Lob auch für dich?
Ein bisschen. Ich habe marginal dran mitgearbeitet. Das war einfach eine interessante Erfahrung. Ich glaube, ich werde einen in einer Fußnote erwähnt. Da bin ich noch viel stolzer drauf. Hm. Ich habe ja nämlich mal den Anti-Kittler-Text geschrieben. Es gibt keine Hardware. Hm. Ich glaube, den zitiert er in seinem Buch. Und
das stimmt.
Genau, das hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Deswegen aber mache ich jetzt keine großen Reviews. Ich habe das aber weitergeleitet an ein paar Redaktionen.
Aber du hast jetzt so ein bisschen bedauert, dass das nicht so eine große Welle geschlagen hat.
Ja, also es gab auf jeden Fall, es gab natürlich doch so Deutsch, ich glaube so Deutschlandradio und so, es gab schon so Sachen das kann auch sein, dass, also in meiner Wahrnehmung war, dass eigentlich ist das ein Thema, der verhandelt ja ein Thema, was das Netzpolitik-Thema ist. Datenschutz, Privatsphäre, Kontrollverlust.
Ja, aber noch viel weiter. Ich meine, er macht aber auch eine gesellschaftliche Analyse. Was das Tolle ist, dass es, ich glaube, so Niklas Luhmann braucht für sowas irgendwie 15.000 Seiten und dann hat er auch nur 1.500 Leser oder so. Und gut, vielleicht hat Michi auch nicht mehr, aber zumindest ist es viel kürzer, kompakter und er spannt mal den ganzen Bogen auf und sagt uns, dass sich eben einiges ändert. Und es gibt dort nicht so etwas wie Netzpolitik mehr. Weil das ist ein Buch, das quasi die gesamtmenschliche Belange an einem bestimmten Entwicklungssprung oder ich weiß nicht, mich erinnert jetzt ein bisschen an Foucaults Die Ordnung der Dinge, wo quasi Foucault ja dreimal.
Ich glaube, wenn MS Pro diesen Podcast hört, der würde die ganze Zeit leicht errötet sitzen.
Du weißt doch gar nicht, ob er uns hört.
Ja, natürlich hört er. Wenn Gregor spricht, dann hört MS Pro zu.
Auf jeden Fall, es erinnert mich ein bisschen von der Wucht und von dem Ausblick, den er wirft an Foucault. Wobei Foucault es eben halt dreimal macht und Michi bringt quasi jetzt eine quasi Klippe, einen Sprung dieses neue Spiel rüber. Bei Foucault gibt es quasi zwei dieser Epistemwechsel, die er beleuchtet. Und Foucault ist natürlich auch viel poetischer und kannst du gar nicht vergleichen. Aber das finde ich, das ist Tolle, dass Michi eben nicht so ein Schwafelbuch geschrieben hat, sondern es ist echt ein echtes Extrakt.
Ich muss sagen, also der Einstieg in die Ordnung der Dinge von Foucault ist einfach diese Liste, diese unmögliche Liste.
Von Borges. Ja,
ja die, genau.
Das war ja, aber das andere ist natürlich die Bildbeschreibung von Les Meninas von Velázquez, die so unglaublich ist, weil er halt anhand nur dieser einen Geschichte quasi seine gesamte Paradigmenwechsel oder Epistemewechsel darstellen kann mit dieser Idee, dass der Betrachter die Stellung des Königs einnimmt.
Genau. Ne? Also jedenfalls du betonst ja nochmal, was ich eigentlich sagen wollte. Ich wollte ja sagen, das Buch hat, egal wie man dazu steht, eine gewisse diskursive Relevanz.
Ja.
Das glaube ich schon. Und ich glaube, dass an den Orten, in denen man wahrscheinlich dazu hätte reagieren können, relativ wenig reagiert wurde. Also ich finde, ich weiß nicht, ob das auf netzpolitik.org zum Beispiel mal erwähnt wurde. Und es betrifft halt Netzpolitik, was da drin steht. Man kann sich auch dann davon distanzieren und sagen, alles Blödsinn oder irgendwie so. Und also das heißt sozusagen, in denen es betrifft eben sehr konkrete aktuelle Diskurse.
Ja.
Und an diesen Orten, an denen dieser Diskurs stattfindet, wurde es relativ wenig verhandelt. Es wurde schon von Journalisten aufgegriffen, teilweise auch sehr, sehr positiv besprochen, teilweise mit so üblicher Metakritik. Ja, das ist jetzt nicht richtig wissenschaftlich, aber es ist auch nicht richtig populär. Und so, wo dann auch nicht weißt, wo es eigentlich um den Inhalt geht. Und da hätte ich mir schon ein bisschen mehr noch gewünscht.
Es ist halt problematisch, weil was ist journalistisch interessant? Es ist dieses Crowdfunding-Ding. Aber damit steht er halt quer zur Buchverlagsbranche. Und da fehlt ihm natürlich und auch dem Verlag quasi die Relevanz, weil auch kein Geschäft damit zu machen ist. Und dazu ist das Buch auch zu schmal. Ja, wenn das irgendwie 1.000 Seiten wären, dann wäre es was anderes. Und wenn Michi dann auch noch aus Amerika käme, ja, und ist alles irgendwie von Google Translate erstmal reverse auf Englisch und dann wieder zurück übersetzen würde, dann wäre es wahrscheinlich hätte es nochmal eine ganz andere Autorität. Das ist einfach falsch vermarktet worden. Ja, weil einfach alle, die es vermarkten könnten, Michi ist erstmal 7 Wochen in Urlaub gefahren. Das heißt, in der heißen Phase war er überhaupt nicht ansprechbar. Das ist aber jetzt einerseits bedauerlich, aber andererseits glaube ich, dieser Text verschwindet ja nicht.
Nee,
ich finde es zum Beispiel toll, dass ich sehe, immerhin auf diesem sehr schmalen Repertoire von SoBooks ist es relevanter als das Piratenbuch von Sascha und von Christopher.
An dem ich auch mitgeschrieben habe.
Also SoBooks bist auch du, ja?
Das jetzt kann ich ja gleich nochmal erzählen. Ja.
Okay. Ich glaube, das wird eine Art Sleeper, weil vieles, was davon ist, wird
also Sleeper klein. Im Sinne von, das kommt nochmal.
On the long tail, ja. Das ist ein Buch, das für die nächsten 10 bis 15 Jahre, glaube ich, Inspiration und so ein Told-You-So-Gefühl erbringen kann. Es ist ja auch nicht alles neu, sondern er sammelt, es sind auch, was ich toll finde, so oft diese kleinen historischen Anekdoten, die er sehr gezielt mit reinbringt, die das auch so wunderbar illustrieren. Vielleicht ist es auch deswegen ein bisschen zu populär so für die normale intellektuelle Dünkelkaste. Ja. Aber es ist für ihn jetzt auch das Aushängeschild, das er bisher nicht hatte, weil er war ein Intellektueller ohne Buch, ohne Doktortitel, ohne akademischen Grad und sein ganzer Fame, sein gesamter sozialer Footprint oder der war halt nicht akademisch, sondern der war halt so netzaktivistisch, ne? Und jetzt hat er halt auch ein Buch.
Genau. Ich glaube auch, dass
das ist, glaube ich, für ihn viel, viel wichtiger, als dass das jetzt das Modebuch der Saison wird. Und man muss mal sehen, er hat sich da irgendwie angeschlossen. Gerd Loving hat die 10 Thesen noch irgendwie mit reingebracht. Ins
Englische übersetzt.
Vielleicht, ich habe relativ viel momentan zu tun mit Leuten aus dem Ausland, die diese ganzen Spackeria-Diskurs nicht kennen. Und immer wenn ich denen davon erzähle, dann fallen die so richtig vom Baum. Weil für die ist immer noch Deutschland das Land der Avantgarde, weil es hier dieses 30 Jahre alte Verfassungsgerichtsurteil zum informationellen Selbstbestimmung gibt.
Ja.
Und das ist quasi so the German USP, also Unique Selling Proposition. Mhm. Und wenn man denen dann erzählt, ja, okay, das ist aber ein alter Hut. Hier gibt's inzwischen auch Leute, die das sehr stark anzweifeln und einfach nochmal einen größeren Blick und einen anderen Blick darauf werfen. Und die werden halt gedisst und haben sich dann unter diesem Spackeria-Label mal so als lockere Gruppe zusammengefunden. Dann weiß ich sofort, dann flackern in den Augen, finden die das super. Allein schon, weil der CCC, jetzt muss ich es doch mal nennen, dieser Computerclub, der hat halt so einen donnernden Ruf, ist halt wie Superman. Aber jetzt gibt's einen Lex Luthor, jetzt gibt's quasi einen Gegner oder ein anderer. Auf jeden Fall ist die Geschichte noch viel spannender jetzt. Und deswegen glaube ich, dass das unter Umständen, weil ich weiß jetzt gar nicht, ob in der Radikalität das im angelsächsischen Diskurs so verhandelt wird.
Also ich habe die Bücher von Jeff Jarvis zum Beispiel noch nicht gelesen. Der führt auch einen anderen Diskurs her. Also Jeff Jarvis ist halt so ein Post-Privacy-Vertreter, kann man bei dem schon wirklich sagen. Mhm. Also der ist auch anders, als es die Leute sind, die sich ja in Deutschland halt in der Spackeria zusammengefunden haben. Da gibt's auch oft eine Verwechslung. Also Jeff Jarvis ist ja, der sagt halt zum Beispiel, in Deutschland reden alle von Datenschutz und dann gehe ich in die Sauna, alle sind nackt. So,
ja.
Ne? Das findet er lustig, ist natürlich auch ist eine lustige Anekdote, ja, das muss man wirklich sagen. Der hat, glaube ich, seine eigene Krebsgeschichte öffentlich gemacht. Das heißt, dass der da sehr, sehr stark an die Öffentlichkeit geht und sehr betont, wie wichtig das ist. Während ja die Leute in der Spackeria das eigentlich nicht so stark tun. Vielleicht tun, also ich gehe ja auch mit vielen privaten Sachen relativ öffentlich rum, fordere das aber nicht. Also von mir ist das keine Forderung an andere Menschen.
Ja.
Das wird aber so wahrgenommen. Also da werden sehr, sehr schnell Sachen vermischt. Deswegen ist der zweite Krawalldiskurs, den es jetzt gerade gab, ging um einen Text, wo es halt darum ging, dass die Spackeria irgendwie dafür ist, dass
es keine private Beratungsangebote mehr für Schwule und Pädophile gibt. So.
Ja,
und,
ja, ja, ja. War das ein Foto aus der Datenschleuder?
Genau, aus der Daten, aus dem Printmagazin des Chaos Computer Clubs, das ich übrigens nie bekomme. Ich war ja ein Jahr Mitglied, bin jetzt auch ausgetreten. Mhm. Das habe ich gar nicht bekommen. Ich weiß gar nicht, was der hätte machen müssen. Da habe ich dann nachgefragt, ja, aber wer sagt das denn jetzt eigentlich? Ja. So. Und dann war die Antwort, na, das ist doch die logische Konsequenz, wenn man das Wort Post-Privacy übersetzt, benutzt. Und das ist natürlich eine sehr verkürzte Diskursform, die eben auch dafür spricht, dass man eben auch Bücher nicht liest, wie das von MS Pro, wo eben genau solche Sachen gar nicht drinstehen, sondern ja eher Beobachtungen gemacht wird und gesagt wird, das passiert gerade, damit müssen wir uns beschäftigen. Und das macht diesen Diskurs halt einfach unmöglich.
Ja, es ist sehr, sehr peinlich. Für mich ist es auch ein bisschen unangenehme Situation, weil ich auch in diesem eingeladen war, auch dieses Jahr wahrgenommen habe, in diesem Content-Ausschuss gewesen bin vom Club. Für den Kongress.
Ja.
Aber wiederum auf diesem Orchideenpfad des Art and Culture gewesen bin. Und von daher, da das so ein ressortartige Verteilung ist, man kann sich natürlich melden, wenn man irgendwie etwas anzumerken hat, aber generell ist es so, dass sich jeder da um seinen Bereich kümmert und folglich ist es so, dass die gesamten Einreichungen von MS Pro und von Tante, die üblicherweise ja abgelehnt werden, wie mir versichert wurde, mit nach skrupulösester und
skrupellösester, das ist eine sehr schöne Wortschöpfung.
Und angemessenster Qualitätscheck leider immer nicht genommen werden können, weil viel wichtigere Themen da sind. Das war die Antwort auf den Verdacht, den ich mal geäußert hatte, dass es doch vielleicht eher, dass es eine schwarze Liste gäbe von Leuten, die sowieso keine Chance hätten. Ja. Und wo ich dann gesagt, das wäre vielleicht ein bisschen fairer, denen das dann auch mal zu sagen, dass sie nie eine Chance hätten und dass sie sich nicht diese Arbeit machen sollten. Und ich kann es einfach, ich finde es ein bisschen peinlich, aber ich vermute mal, dass es ähnlich ist, denen geht es wie den Rockern um Genesis und Pink Floyd, als irgendwann einfach mal Punk aufkam und sie wurden dann auf einmal als Boring Old Farts bezeichnet und dann haben die dachten halt, sie sind die Speerspitze der Jugendrebellion und jetzt sind sie halt alle auch über 40 und haben aber diesen Impetus nicht abgelegt und jetzt kommt irgendwie was Neues, ja. Und da gibt's dieses Ding. Tante hat es, glaube ich, heute auch nochmal getwittert, ja, dieses alles, was zwischen 15 und 35 ins Leben kommt, das hält man für den heißen neuen Scheiß, da springt
Douglas
man
Adams,
drauf. Ja, von Douglas Adams kommt das. Und wir werden mal sehen, Tante in 15 Jahren.
Genau, also das Zitat ist, ich glaube, alles, was geschaffen wurde an Technologie, das geht ja vor allem um so Technologie, zwischen 0 und 15, deinen Lebensjahren, das nimmst du als gegeben hin, das ist einfach da. Ja. Alles, was erschaffen wurde zwischen 15 und 35, das ist der neue heiße Scheiß halt, ja, das ist so das, was dich emotional aufbrausen lässt, ist die Zukunft. Und alles, was erschaffen wird, nachdem du 35 bist, ist wieder die Natur der Dinge.
Ja. Ja?
Und man muss mal durch, ich bin halt sehr gerade 36. Ein spannendes Alter, also. Die Frage ist, wann bin ich der Grumpy Old Man? Aber das ist eine ganz schöne Einteilung, weil wenn man darüber nachdenkt, na klar, also für mich sind Tipp, zum Beispiel Telefone, an denen man so Tasten drückt, sind für mich schon völlig normal. Während natürlich, wenn ich mit Leuten, die 50 sind, die haben so lange noch mit Wählscheibentelefonen, dass es für die immer noch neue Technologie ist. Einfach so von der Wahrnehmung her. Ja, es ist immer noch ein bisschen Zukunft. So, weißt du, wenn ich ein Tastentelefon sehe, dann ist das für mich so Retro-Oma. Und für jemand anders, der das sieht, für den verbinden sich da ganz andere Gefühle irgendwie mit. Ja. Und das finde ich eine schöne Einstellung. Dann ist natürlich die Frage, wie alt man emotional ist, glaube ich. Das spielt halt auch eine Rolle. Der CCC ist ja auch 30 Jahre alt. Das ist ja auch kurz vor der 35. Und ja, also ich versuche mich da auch ein bisschen draus zurückzuziehen, also aus diesen Diskussionen, weil ich die eigentlich auch gar nicht so emotional führen will. Es gibt auch bei mir Stellen, mit denen ich wirklich sehr große Schwierigkeiten habe. Ich habe jetzt letztens
bezüglich auf Michis Buch oder?
Nee, gar nicht. Auf Diskussionen halt mit sagen wir mal dem CCC-Umfeld. Also ich habe jetzt letztens auch das kann ich dir auch nochmal vortragen, weil ich erzähle. Also ich versuche noch ein bisschen zu verstehen, was so das Problem ist. Und ich habe versucht mir mal eine Matrix aufzumachen an zwei Grundhaltungen, die man oder zwei grundhaltenden Parametern, die man haben kann. Und zwar man ist das ist jetzt ganz vereinfacht, das ist ein Modell und Modelle sind immer vereinfachend. Man ist entweder technisch skeptisch oder technik-positivistisch im Sinne von optimistisch. Also technisch skeptisch oder technik-optimistisch. Und man ist entweder sehr liberal oder ethisch.
Ich habe nur meinen Kopf.
Du hast den Kopf. Wobei liberal und ethisch ist ein bisschen schwierig, die passenden Worte dafür zu finden. Aber jetzt stell dir mal eine Matrix vor, wo du sozusagen hast zwei Achsen und bei einem geht's von Technik Skepsis. Ich sage extra nicht Pessimismus. Ich sage lieber Skepsis wirklich an der Stelle im Sinne von immer erstmal so gucken hin zu Technik Optimismus im Sinne von hey lass mal ausprobieren. Und auf der anderen Achse ist liberal im Sinne von alles, was gesagt werden kann, soll gesagt werden.
Ist aber das Gegenüber vielleicht eher konservativ. Weil ethisch, moralisch, das finde ich ein bisschen.
Du meinst liberal und konservativ?
Ja,
das ist eine dann müsste ich mich in konservativ einordnen. Dann kann man das so bezeichnen. Dann sagen wir konservativ, wobei konservativ.
Ich bin doch konservativ. Wie kannst du dich denn dann bei konservativ ein?
Aber
du bist doch ein Liberaler. Also
wir nehmen es mal als Arbeitsbegriff.
Du machst doch YouTube-Videos.
Also ich erzähle dir gerade eine nicht fertige Theorie. Du hast sozusagen gerade an diesem, darüber denke ich gerade nach, Prozess, nimmst du gerade teil. Nennen wir es, okay, sagen wir mal liberal zu konservativ. Ja? Wobei eben eine liberale Haltung ist, es gab letztens eben eine Diskussion, dass der Provider Überspace, da wird ein Forum gehostet, auf dem sich
Entschuldigung, mal, Überspace ist aber nicht Uber, diese Taxi-Disruptor.
Nein. Überspace ist ein eigentlich guter kleiner Hoster für Webseiten einfach.
Okay.
Und irgendjemandem ist aufgefallen, da läuft ein Forum, das sich sehr stark für die, sagen wir mal, ich weiß gar nicht, wie, da läuft einfach ein Schmuddelpedo-Forum. Das ist kein richtiger Pedo-Content, der da läuft, aber da sind Leute, die aus der Ecke kommen und in wirklich bizarren Wortwahlen sich irgendwie dafür stark machen, dass sie endlich mehr Raum kriegen. So. Und daraufhin ging es auf Twitter natürlich los und auch ich habe gesagt, ich möchte nicht bei einem Hoster hosten, der so eine Seite auch noch bezahlt, weil sich liegen lässt.
Ja.
Das ist eine dann konservative oder sehr ethische, inhaltsethische Meinung. Und der steht gegenüber, um jetzt dieses Ding aufzumachen, die liberale Haltung und die wurde auch vorgetragen.
Ich glaube, in Deutschland sagt man dazu eher libertär, oder?
Okay, ja, gut. Dann sagen wir, ich glaube, stimmt, libertär ist besser. Die libertäre Haltung, Moment mal, das ist juristisch okay und das Forum ist so, ich weiß nicht, ob es okay ist. Ich glaube, das fällt unter den Jugendschutz, aber egal. Sagen wir mal, das wäre noch okay. Und dann gibt es natürlich die libertäre Haltung, sagt, die müssen ja auch Raum haben, Meinungsfreiheit, das müssen wir zulassen. So. Und jetzt nimm diese beiden Achsen, technikskeptisch zu technikoptimistisch und libertär zu konservativ im Sinne von, ich habe bestimmte Haltungen. Und jetzt würde ich Leute, die eher im Spackerier-Umfeld sind, als konservativ, jetzt wenn du das Wort so haben willst, technikoptimistisch bezeichnen. Und die andere Fraktion ist technikskeptisch und libertär. Das heißt, es gibt nicht nur auf einer Achse einen Crash, sondern gleich auf zwei Achsen. Ja? Es knallt also auf zwei Achsen aufeinander, weswegen die Diskussionen härter gar nicht geführt werden könnten, weil da prallen Welten aufeinander, die sich wirklich nicht verstehen können. Und ich wurde da auch wirklich extrem für angemacht, für meinen Satz, ich sage, bei so einem Hoster hoste ich nicht, dem gebe ich kein Geld, weil ich damit halt natürlich des Teufels bin, weil ich dieser libertären Haltung, die natürlich für jemanden, der libertär ist, eine Grundfeste ist, der widerspreche, während für mich das Ganze eine zutiefste menschliche Verletzung ist, wenn jemand nicht den moralischen, moralisch konsequent ist und sagt, nicht in meinem Haus, weil ich habe auch nicht, das ist ja wichtig gesagt, die sollen kein Forum haben. Mhm. Sollen sie doch haben. Aber muss ich denen, ne, Meinungsfreiheit heißt ja nicht, das heißt nicht, dass ich ihnen mein Haus dafür anbieten muss. Dann sucht euch halt ein anderes. Es gibt genügend Häuser. Ja. Und dieser Provider Überspace hat sich dann halt auch noch einen Blogpost dazu geäußert, den ich auch unter aller Kanone fand, weil der hieß auch irgendwie so Ipfui. Und dann sagen sie halt, ja, das finden wir halt auch nicht so gut. Aber und Meinungsfreiheit und eben so ein totales libertäres, aus meiner Sicht echt libertäres Gewäsch. Mhm. Und das sind, glaube ich, halt zwei Dinger, die da aufeinander knallen. Und das ist natürlich eine komische Mischung. Das ist auch eben komisch, technikoptimistisch zu sein, weil das ist eine libertäre Haltung gegenüber Technik, zu sagen, lass mal ausprobieren, aber gleichzeitig moralisch moralisch konservativ zu sagen, du musst aber hier nicht jedem erlauben, sämtliche Inhalte. So. Und wenn du diese Matrix nimmst, die eben, wie gesagt, das ist für mich einfach nur was, um gedanklich einzuordnen, kannst du sehr viele Konflikte der letzten Zeit daran gut abarbeiten. Die Piraten, wie die sich auseinandergeknallt haben, wenn du diese beiden Achsen anlegst, Berlin, technikoptimistisch, sehr moralisch, was rechts und links angeht. Dagegen die totalen libertären Piraten, die aber extrem auf Datenschutz, also eben sehr technisch skeptisch sind.
Und aber die sind doch auf anderer Weise wiederum extrem gefangen in einem sehr konservativen Denken hinsichtlich, dass, also ich sehe dann jetzt eher diese andere Fraktion, sind dann die, die sagen, wir sind Postgender und deswegen benutzen wir sowieso nur noch das generische Maskulinum.
Ja, das ist ja wieder eine bestimmte Form von Libertär. Dann eben, das ist ja dieses Libertäre zu sagen, nee, komm, Feminismus, hier haben ja alle ein Geschlecht. Ja? Das passt. Also für mich passt es ist aber, wie gesagt, ein Modell. Modelle sind vereinfachend, passen nicht überall. Ich finde das aber, also mir hilft das ein bisschen, die Sachen einzuordnen und dadurch auch so ein bisschen Luft rauszunehmen, zu sagen, okay, das kann ja nie zusammenführen. Das passt einfach nicht.
Also da kann ich, also für mich wäre zum Beispiel Libertär ja auch gerade das, was jetzt auch Facebook eingeführt hat, nicht nur zwei Geschlechter und ein weiß nicht oder ein it's complicated vielleicht, sondern irgendwie 54, wo dann also quasi sämtliche Gender-Diskurs-Schubladen, die irgendeine wissenschaftliche Referenz mal irgendwo hatten, quasi zusammengefasst wurden und gesagt hat, jetzt sucht euch halt was aus. Wir sind, das ist für mich dann liberal, libertär, scheißegal. So quasi, du kriegst dann quasi jetzt alles drauf und damit entlasten wir uns. Gleichzeitig ist kann man natürlich sagen, okay, das hat insofern wenigstens eine emanzipative Wirkung, weil wenn ich mich nicht mehr zwischen zwei Kategorien entscheiden konnte, sondern zwischen 54, einerseits sieht das so aus einer Mark Zuckerberg-Geschichte, dann hier habt ihr den Scheiß, so weißt du, wie bei Asterix, der wo Vercingetorix die Waffen Cäsar auf die Füße knallt, ne? Dann weg damit oder aber vielleicht kommt doch jemand drüber zum Nachdenken und sagt, Mensch, wenn es 54 Definitionen zum Thema Geschlecht gibt, was für mich bisher eine komplett eindeutige Kategorie war, dann ist da vielleicht was dran, das könnte ich mich ja mal mit beschäftigen. Ja. Das ist für mich also auch libertär, dass man gewissermaßen auch sehr minoritäre Positionen einfach auf Augenhöhe als Option, auch wenn sie eigentlich von der Verteilungskurve her 51 davon on the long tail sind, von allen möglichen Geschlechterzuordnungsmöglichkeiten, die diskutiert wurden oder von denen es auch Menschen gibt, die sich da aktiv für zugehörig fühlen. Das ist für mich quasi, also deswegen würde ich die Berliner Piraten quasi die linke Lunatics-Fraktion als besonders libertär bezeichnen.
Ich verstehe erstmal, was du meinst. Das Besondere jetzt an deinem Beispiel mit diesen vielen Kategorien ist, dass das Ermöglichen dieser Kategorien nichts ist, was, ich sage jetzt mal in ernstzunehmendem Maße, Menschen negativ auf Menschen einwirkt. Es ist eine Öffnung eines Raumes, Leute können das irgendwie annehmen oder nicht. Wenn du
bis auf diese Konservativen, die fühlen sich bestimmt total beleidigt.
Ja, die fühlen sich, ja, die fühlen sich total beleidigt. Ich würde aber behaupten, auf einer anderen Ebene, als wenn du ein dir, kannst du ja gerne mal machen, dieses Pedoforum da anguckst und da reinliest. Das ist eine andere Schärfegrad. Und das Wichtige ist jetzt auch noch, dass natürlich, wenn Facebook sagt, hier habt ihr das, das ist sehr libertär, weil das ist auch wäre eine Piratenhaltung zu sagen, ja komm, wir machen Gender ist ab jetzt ein Freitextfeld, End of Story. Damit ist aber der Feminismus nicht am Ende. Das, auch wenn das gerne manche so hätten, zu sagen, ist jetzt ein Freitextfeld, aber damit hast du keinen wirklichen gesellschaftlichen Wechsel, weil man eben auch Partei ergreifen muss. Und dieses Partei ergreifen, das ist es, was mir fehlt. Das findet halt im netzpolitischen Sinne ausschließlich für wirklich netzpolitische Inhalte statt. Und wehe, du hast eine Meinung zu einem anderen Thema und kritisierst vielleicht auch noch, dass wenn du netzpolitisch etwas machst, das auch eine Auswirkung auf Politik natürlich hat. Das war eben, weil dadurch erklärt sich natürlich auch, wenn ich sage, lasst uns doch mal auch über die negativen Konsequenzen von Tor reden. Und ich habe eben nicht gesagt, lasst uns abschaffen, weil im dritten Artikel habe ich nämlich auch gesagt, vielleicht ist doch eine Konsequenz zu sagen, also meine Forderung an das Tor-Projekt ist, ihr müsst mehr Menschen helfen, sich vor Tor zu schützen. Und das tun sie. Mhm. Aber in einem Nebensatz in der FAQ, wo steht, wir haben ja eine DNS-Blacklist, wo ich kann da was mit anfangen, aber andere Menschen nicht. Und wenn ich das aber vortrage, werde ich natürlich angegriffen, weil ich ja Partei ergreife. Ja, ich habe halt wieder Partei ergriffen. Ich habe gesagt, so. Und dieses Partei ergreifen, und das machen eben die Berliner Piraten, machen das enorm. Die ergreifen Partei für Flüchtlinge. Ja. Diese ganzen Linken sind halt sehr, sehr, sehr links. Ja. Und dafür wurden sie ja wirklich also abgrundtief gehasst von den bayerischen und hessischen Piraten, die da halt entweder wirklich anderer Meinung sind und über Zigeunerschnitzel lästern oder zumindest halt eine extrem libertäre Haltung haben, sagen, wir sind da, das sind wir alles moralisch, das interessiert uns alles nicht. Ja.
Also da krampft sich alles so bei mir zusammen, weil ich bin zwar nicht libertär, sondern wenn überhaupt liberal-konservativ, wahrscheinlich die schlimmste Hasskategorie, die es für viele Menschen auf dieser Welt gibt.
Hast du gerade gesagt liberal-konservativ?
Genau.
Ah ja, okay. Ja. Weil du hast ja gerade eben noch gesagt, liberal und konservativ sind zwei verschiedene Dinge. Das ist so ein bisschen wie im Rollenspiel, wenn man dann so chaotisch neutral ist oder irgendwie so.
Ja, aber liberal-konservativ ist echt eine klassische politische Einstellung.
Ja.
Okay, deswegen erzähl mal weiter. Deswegen wird die ja so gehasst, weil sie so.
Erzähl mal weiter.
Wenn du immer sagst, dass diese komischen, ich sag mal, bildungsfern oder sagen wir von World of Warcraft sozialisierten, Dumpfbacken, ja, die, weil irgendwann mal eine von der Leyen ihnen ihre Pornoseiten wegnehmen wollte oder Gefahr bestand, dass sie aufgewacht sind und sich politisch irgendwie, dass die mit so auf einem ganz, ganz anderen Level politisierten und sozialisierten Menschen irgendwie nicht gut reagieren, das ist mir schon klar.
Hast du jetzt gesagt, dass das sind die Piraten oder das ist der CCC?
Das sind diese typischen Piraten-Fuzzis, die
jetzt diesmal kriegst du den Shitstorm, sehr schön, ja.
Ich habe doch nicht, von so einer sterbenden Partei wie das ist die Zombie-Apokalypse, die über mich herkommt. Und zwar weißt du wie bei Fluch der Karibik diesen Zombie-Piraten. Ja. Ich sehe dann schon, solange die da nicht so Tentakel haben, die sich bewegen, kann ich die nicht ernst nehmen.
Ja, okay.
Und also tut mir leid, das sind diese Kategorie kann ich gar nicht sehen. Das sind einfach komplett unterschiedliche Milieus und zeigt sich, was das Thema Ein-Themen-Partei hat sich bei den Piraten doch so dargestellt am Ende, dass sie sowas sind wie eine Autofahrerpartei. Ja, aus einem bestimmten Anlass heraus Tempolimit, ja, haben sich alle Leute, die gerne schnell und frei irgendwie Auto fahren, und da würde ich mich als Autofreak entsprechend auch vielleicht mit einreihen, und auf einmal, wir machen eine Partei, und auf einmal hast du mit Leuten, die halt, die kommen dann halt schon mit ihrem tiefer gelegten Fuchsschwanz beschwerten Auto und mit der Deutschlandflagge und weißt du? Und die sagen auch freie Fahrt für freie Bürger. Und dann stehe ich da mit meinem schönen schwarzen Vintage-Käfer daneben und dann irgendwie heißt es ja, wenn wir eine politische Partei sind, dann müssen wir aber auch was zur Atomkraft sagen und zu dem und dem. Und dann weißt du sofort, dass das alles auseinanderfällt, weil diese Milieus und die, ja, es gibt da keinen gemeinsamen Werteschatz, der geteilt wird. Und das war eine Zeit lang, ist, glaube ich, der Erfolg und dieses, oh, wir sind ja viele, hat das bei den Piraten übertüncht. Und in dem Moment, wo sie sich dann ja auch auf diese normale Parteischiene quasi runterstufen ließen und nicht gesagt haben, nee, wir sind die neue Betriebssystempartei und alle Parteien laufen bei uns auf unserem Liquid Feedback als Apps. Ja, das wäre ja quasi die revolutionäre Fassung. Wir stehen über, unter, neben, links, rechts und überall. Piraten sind nicht vorn, sondern ihr seid umzingelt. Wir sind die Plattform, auf dem ihr in Zukunft Politik betreiben könnt. Das war ja auch mal am Anfang so ein Moment. Auch die Grünen haben sich als Antiparteienpartei quasi so geriert. Und am Ende brechen die unter dem Druck des politischen Systems, werden die dann zurechtgeschmolzen. Vielleicht auch zurecht, weil es ja eine extreme Anmaßung, dass da eine Partei kommt und sagt, wir sind die Partei, alle Parteien zu beenden.
Ja.
Ja, dass das alle anderen Parteien nicht so gut finden und dass das gesamte offen anders gepolte System solchen letztlich ja auch revolutionären, umstürzerischen Ansatz dann sehr kritisch betrachten. Du hast da ja auch deinen wertvollen Beitrag zugeleistet. Das ist klar. Und aber das ist für mich, sorry, ich kann diese Leute, die ich einfach im für nicht wirklich, ich sag's jetzt mal, diese World of Warcraft-Leute, ja, die kann ich nicht ernst nehmen, dass die vielleicht ist es so, dass sie zum Teil einfach über diese Geschichte überhaupt erst politisiert werden. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie sich überhaupt größere Gedanken machen über Flüchtlinge, über Schengen-Raum und Frontex und über Frauenrechte und. Und dass natürlich da eine Minderheit von total durchgeknallten Masko-Freaks und Zuse-Crews-Leute, hallo, meine Adresse findet ihr im Internet, lieber Pirat Simon oder wie du heißt, dass die da natürlich so eine Stamina entwickeln und damit vor sich hin köcheln, das ist ja klar. Aber das ist für mich, das ist nicht libertär, sorry. Ich weiß nicht, wie, ich habe kein Etikett für solche Menschen. Das sind, ich finde, das ist, wenn, dann sowas Vulgärrechts oder
okay, dann,
sowas.
Okay, dann lass uns mal nicht weiter über die Piraten reden, weil die sind ja jetzt einfach ja nicht tot. Relevant. Aber über den CCC kann man noch reden. Da ist doch schon eine libertäre Grundhaltung.
Ja, ich sehe ja auch gewissermaßen, um mal wieder ein bisschen Ost-West-Schärfe reinzubringen, dass da eine gewisse Führungscrew einfach aus der DDR-Vergangenheit natürlich einen ganz, ganz anderen Blick hat auf Strukturen. Wenn du einmal gelernt hast, dass alles, was um dich herum ja, als gesetzt ja, und auch noch im inneren Narrativ ja ein wunderbares Fortschrittsgedanken mit sich bringt, auf einmal wirklich kollabiert, dann hast du auch einen ganz anderen Blick auf ein neues, quasi überstülpendes System wie das des Westens, weil du weißt einfach, das kann auch zusammenbrechen. Ich zum Beispiel habe das überhaupt nicht. Ich bin natürlich viel, viel in der bundesrepublikanischen System, das ja nun auch Ostdeutschland überstülpt hat, so gefangen und befangen, dass ich natürlich viel leichtgläubiger bin und auch quasi gegenüber den Institutionen viel positiver denke, als jetzt zum Beispiel Frank.
Ja, wobei, also ich glaube, da gibt es auch zwei Ebenen. Also es gibt natürlich die Ebene dessen, was die Ebene der Selbstreflexion, vielleicht was man denkt, welche kritische Haltung man hat und dann das, was man macht. Also der CCC berichtet, also berät halt bei juristischen Entscheidungen, trägt vom Bundesverfassungsgericht vor. Ich glaube, MS Pro hatte mal einen Artikel über den CCC geschrieben in der Zeit, wo er im CCC gesagt hat, dass er halt einfach staatstragend geworden ist mittlerweile. Mhm. Und das ist ein hartes Ding, aber das kann man halt so leicht auch gar nicht von der Hand weisen, weil er ist halt einfach eine klassische NGO geworden. Ich finde halt, dass er sehr ist halt auch eine, ich halte ihn mittlerweile auch für eine unbewusst, also oder besser gesagt unreflektiert, auch für eine Lobbyorganisation für die deutsche IT-Security-Szene, also die personellen Überschneidungen sind da sehr stark. Das finde ich auch ein bisschen problematisch, weil ich habe das Gefühl, dass das schwerfällt, das zu reflektieren, wenn das mal, was man macht, das ist, was man liebt und wofür man steht und man es auch beruflich macht, man dann aber noch in so einer sehr einflussreichen NGO ist, dass man da auch gucken muss, wo man da bestimmte Grenzen eigentlich zieht. So, weil wenn man halt Kryptografie aus Deutschland fordert, aber viele Leute arbeiten halt einfach in dem Bereich, dann wäre das in einem anderen Verein, würde ich das sehr stark kritisieren. So. Und ich glaube, das ist noch wichtig, dass das muss irgendwie besser werden. Da müssen, glaube ich, bessere Linien gezogen werden. Und eben diese staatskritische Haltung, die gibt es einerseits, weil natürlich, wenn irgendwas ist, wird das erstmal technisch skeptisch beäugt. Aber letzten Endes ist es eben auch kein Punk, ja. Also es ist mir ist halt irgendwann aufgefallen, dieser Claim Spaß am Gerät stimmt für mich schon sehr lange nicht mehr beim CCC. Der Föbot hat sich ja irgendwann endlich umbenannt. Der hieß ja Föbot, Verein zur Förderung des bewegten und unbewegten Datenverkehrs hieß es. Und ich wüsste nicht, wann der Föbot als aus seinen ganz alten Mailbox-Zeiten mal Datenverkehr gefördert hätte, weil eigentlich der Föbot sich spezialisiert hat auf Nichtförderung von Datenstillstand, ja, Nichtförderung von Datenbewegung, weil es geht darum Datensparsamkeit. Letztens da hat irgendjemand gesagt, was irgendwie ganz wichtig mit Gesundheitsdaten und dann irgendwie Krebsforschung und dann kam irgendwie von Digital Courage, das heißt ja, aber die Datensparsamkeit, ja. Deswegen verstehe, was du meinst, habe ich ja selber auch eine DDR-Vergangenheit, ne? Also, ja. Immerhin 11 Jahre. Ja. Das heißt, das allein kann nicht der Anspruch sein.
Aber vielleicht dadurch gibt es so etwas wie einerseits ein taktisches, also diese verfassungsrechtlichen Geschichten, die sind, sagen wir so, taktisch sehr, sehr gut und sehr wichtig. Aber ich halte den so vom Mindstate her halte ich die nicht für staatstragend, ja, sondern kritisch diesem Gemeinwesen gegenüber, was ich aber auch für jetzt nicht schlecht finde. Nur ich kann es einfach, aber bestimmt mal kritischer, als ich es bin. Und ich glaube, das ist irgendwie auch biografisch zu erklären, weil wenn du gesehen hast, also so DDR-Hipster haben halt gesehen, das eine System, in dem wir aufgewachsen sind, das ist so lächerlich scheiße, das hat jeder gesehen. Aber was dann kam, das war auch nicht das Richtige. Ja, also aus so einer Situation heraus, glaube ich, hat man auch einen viel kritischeren Blick auf beides. Und ich würde sagen, da gibt es halt diese Sache, okay, wir spielen jetzt dieses Spiel, was uns dieser Staat uns jetzt aufoktroyiert hat. Aber wir schauen uns jetzt auch genau diese Regeln an. Das ist so richtig in der Hacker-Sicht, so nach dem Motto, dieses System ist so broken, aber es gibt so ein paar Regeln. Jetzt spielen wir mal nach deren Regeln und dann gucken wir mal, ob wir nicht quasi so eine Art Systemcrash dadurch auslösen können, indem wir einfach durch die Befolgung der Regeln das System zum Kollabieren bringen. Das würde für mich so quasi so eine Art Hidden Agenda.
Das ist ein schönes Narrativ natürlich. Also dann lasse ich das einfach so stehen. Das kann man natürlich sich selbst geben. Man kann da aber auch eben der Meinung sein, das ist ein nettes, es ist ein schönes Motto, aber vielleicht stimmt das halt auch einfach gar nicht.
Es gibt dann ja auch einen Weg durch die Instanzen und dann gibt es eben ja auch biografische Veränderungen. Ich meine, die neuen sozialen Bewegungen, vorher die Linke, war ja auch umstürzlerisch. Die hatte ja auch kein positives Bild. Also ich meine, die 68er-Bewegung war ja nun extrem gegen das herrschende System. Und zu der Zeit war ja der Marxismus auch noch als eine alternative Ideologie auch noch befruchtend, zumindest in Deutschland. Und hat dann ja auch noch lange getragen und wurde dann eigentlich erst mit dem sogenannten rot-grünen Projekt wurde ja ein historischer Kompromiss erzielt. Ne?
Also
das heißt, es kann durchaus sein, dass wenn du dann irgendwann mal am Tisch sitzt von irgendwelchen Enquete-Kommissionen und quasi auch das innere Gewebe eines Staates, einer Gesellschaft von einer sehr privilegierten Situation heraus betrachten kannst, wie das teilweise die herausragenden Leute da beim CCC ja durchaus auch tun, dann würde ich nicht davon absprechen, dass sich dann irgendwann auch mal so eine Haltung ändert. Ja.
Ja, aber also wenn du sprichst ja eben davon, na gut, das ist jetzt vielleicht nicht staatstragend und vielleicht arbeitet das ja auch mit so einer geheimen Agenda auf einen Umsturz hin. Das Problem ist natürlich dann das gleiche Problem wie bei den Piraten, dann musst du aber irgendwann auch eine politische Meinung haben. Das Problem ist aber, wenn du dich eben zusammengefunden hast aus einer technisch skeptischen libertären Haltung, hast du gar kein weiteres Verbindungsmoment.
Aber eine NGO wie der CCC, der kann sich ja auch zurücknehmen und kann auch sagen, wir sind ja nun gerade keine politische Partei. Dann und auch als CDU-Mitglied kannst du bei uns Mitglied werden, wird halt eine harte Zeit für dich. Aber wenn du nebenher gut programmieren kannst und was weiß ich, interessante...
Das ist schön, dass du CDU jetzt so als das große Negativ...
Hätte ich AfD sagen
ja,
sollen?
Ja, also bei AfD würde ich mindestens anfangen, ja. Ja.
Naja, also ein NPDler beim CCC hätte ich jetzt für ein bisschen absurd gehalten. Ich bewege mich jetzt, ich wollte jetzt eher sagen, im Verfassungsbogen
befindlich. Okay. Ich hätte jetzt den Namen Attraktor e.V. irgendwie Skandal letztens. Also das ist eben nicht so einfach, dieses Thema. Aber natürlich gibt es diese Überschneidungen schon. Und dann ist eben die Frage, wie geht man damit um? Vor allen Dingen, wenn man sich auch nicht als irgendwie links oder rechts positionieren will. Und im Technikumfeld ist also ich glaube, das fällt mir jetzt gerade im Gespräch auf, dass es auch verständlich ist, dass im CCC ist eine sehr starke Abwehrhaltung gegenüber emotionalen, politischen, moralischen Argumentationen gibt, weil die darf der CCC intern nicht zulassen, weil dann passiert das Gleiche wie mit den Piraten.
Genau.
Dann geht das Ding in einer Riesenrauchwolke auf.
Genau.
Und deswegen verstehe ich natürlich, weil ich ja jemand bin, der irgendwie mit aus dieser Community kommt. Ich gehe seit 15 Jahren zu diesen Dingern und trage aber relativ laut eine politische Haltung auf, wo ich sage, das finde ich schlecht, das ist blöd, so. Und ich bin übrigens auch Computer bla und habe da auch eine Meinung zu. Dann ist natürlich klar, dass es da so eine Art Abstoßungsprozess geben muss, weil bitte nicht bei uns. Hier gibt es dazu keine Meinung. Ja, hier wird nur sichergestellt, dass Infrastruktur neutral funktioniert.
Aber das verstehe ich jetzt gerade nicht, weil ich finde, für mich ist es immer klar gewesen, weswegen ich diese Abstoßungsreaktion des Orthodoxen, das ist ja auch schon ein bisschen ein Schimpfwort, Orthodoxen CCC, gegenüber diesen spackerierten Leuten nicht verstanden habe, weil ich habe das ja schon mal gesagt, was vor 30 Jahren der Computer an und für sich war, ist heute diese vernetzte, Big Data mögliche gesamtdigitale Sphäre.
Ja.
Und die ist nicht mehr mit den Methoden von 1984 zu beherrschen. Und da sind wir wieder beim Thema, weil Michi zeigt das in seinem Buch quasi so logisch, so komplett, so hermetisch, so toll, dass es schon fast wehtut, weswegen man sein Buch auch lesen sollte, aber auch kritisch lesen sollte. Vielleicht gibt es ja doch noch ein paar Schwächen, aber es sollten vor allen Dingen all die Leute lesen, die halt uns zuhören und trotzdem irgendwo sich diesem CCC-Universum zugehörig fühlen, weil es gibt doch nichts, was in irgendeiner Weise den Gerüchten und Zuschreibungen gegenüber MS Pro als den bösen datenfrei Geist oder Spacken überhaupt entsprechen würde, ja. Und ich verstehe den Konflikt nicht und ich bringe ihn einfach auf den Punkt, wo würde WOW Holland heute sein? Er würde Baccariaden organisieren.
Ja, das muss ich leider auch sagen, auch wenn jetzt sicherlich viele Leute auf die Palme gehen. Ich habe gerade erst wieder Sachen von WOW Holland gelesen, ja. Weil der Hans Hübner, der wurde letztens so erwähnt in einem Tweet, dass es ein Theaterstück über ihn gibt, über ihn und es gibt ein transkribiertes Streitgespräch von Hans Hübner und WOW, wo die sich öffentlich ziemlich hart angehen in der Diskussion um den KGB-Hack. Ja. Tolles zeitgenössisches Dokument, ist auch öffentlich, schicke ich dir nochmal den Link. Überhaupt, bitte, das, ja. Überhaupt diese Aufbereitung der Konferenz ist einfach der Traum. Mhm. Und wenn ich mir WOW Holland Sachen angucke, sehe ich da doch mehr Spackeria, als es vielleicht einigen lieb ist. Also ja. Sogar sehr deutlich, also ja. fast in Worten irgendwie. Ja. Also auch, es wird, ich glaube, du kriegst von dem Sachen wie, es wird keine Geheimnisse mehr geben. Das hat er halt einfach gesagt. Ich hoffe, das war jetzt fast wörtlich zitiert. Und dann sage ich ja, told you so. Ja, so. Ja. Und deswegen, ich verstehe das manchmal auch nicht. Ich verstehe, aber halt, dass man sagt, ich will das nicht. Ne? Und das, da bin ich ja dann wieder dabei. Und dann sage ich, ja, aber wir müssen halt irgendwie neu verorten einfach, wo wir uns da begegnen. Und das sehe ich jedenfalls auch so. Das geht mir auch so. Und deswegen verstehe ich diese enorm ablehnende Haltung nicht. Andererseits ist eine Organisation halt auch immer, es gibt ja Organisationstheorie, das hatte ich ja auch mal im Studium, und es gibt halt klare Abwehrreaktionen, Systemtheorie und so. Deswegen, mein Vorwurf ist ja, ich sage ja auch wirklich gar nicht, der CCC ist irgendwie doof und ich will den nicht und der soll irgendwie weg. Also ich respektiere den für viele Sachen, die er macht, aber dass dieser Diskurs da nicht stattfindet, halte ich für einen fundamentalen Fehler, der an der im Moment sehr daran knabbert, was für eine Relevanz, was für eine diskursive Relevanz in den nächsten 10 Jahren daraus kommen wird, die über das, wir testen mal den neuen Personalausweis, hinausgeht. So.
Ich glaube auch, da wird sich nicht mehr viel tun. Weil du siehst ja auch, wer sind die Aktiven in diesem Verein? Und da gibt es seit gefühlt 10 Jahren eine ziemliche Stagnation. Das heißt, es sind dieselben Gesichter von vor 10 Jahren wie auch jetzt. Und ich vermute mal, jüngere Leute, die sich mit diesen Themen beschäftigen, werden für sich ganz neue Organisationsformen finden. Und dann wird das halt so ein Kohortenprojekt sein, das sich irgendwo in einer bestimmten Stelle in diesem politischen Lobbyfeld mit auch durch ihre Kenntnisse, durch die Geschichte einfach verankert. Und da kann man dann vielleicht auch nicht aus seiner Haut. Das weiß ich nicht. Und es fehlt natürlich dann durchaus auch so eine öffnende Figur, wie es WOW eben gewesen ist, der so einen ganz merkwürdigen, warmen Wahnsinn irgendwie ausgestrahlt hat. Ich habe nur ganz kurz mal mit ihm zu tun gehabt, aber mir war sofort klar, dass da was funkelt. Und aber dann sind sie halt limitieren sich halt sehr stark und ich behaupte einfach, die relevanten Diskurse werden eben dann neben ihnen stattfinden.
Ja.
So. Und ja gut, dann das kann man dann halt auch nicht verhindern.
Da sind wir wieder bei meinem YouTube-Experiment. Das ist einer der Gründe, warum ich YouTube ausprobiere, weil ich glaube, dass auf YouTube Diskurse stattfinden, auch wenn das belächelt wird, dass das ja so ein Kindermedium ist und so, aber wenn da halt Leute sich vor die Kamera stellen und ein Video 700.000 Klicks hat und da wirklich teilweise krasse Ansagen kommen, also bei dem LeFloid eben dann einfach mal gesagt, ja, hier die Mary Scherpe hat eine Petition zum Thema Stalking, erklärt das kurz und dann sagt er einfach, Internet, do your thing und du siehst so, Petition irgendwie durch. Das heißt, da finden Dinge statt und da versuche ich zumindest experimentell nicht ganz den Anschluss zu verstehen, was da funktioniert als alter Herr im Internet. Ansonsten gucken wir vielleicht einfach dann zu, was die jungen Leute machen.
Genau, so. Und beim nächsten Mal erzählen wir euch was über Pinterest.
Am nächsten Mal erzählen wir euch was über Pinterest, wo der Gregor immer ganz tolle Bilder pinnt. Das lohnt sich, Gregor zu folgen. Das mag ich immer sehr. Ja. Genau, beim nächsten Mal erzählen wir euch was über Pinterest. Und eigentlich wollte ich fürs nächste Mal auch wieder jemanden einladen.
Wie wäre es denn, obwohl wir jetzt da so rumgerantet haben, wollen wir uns nicht vielleicht doch irgendwie beim Sendezentrum, beim Kongress irgendwie zusammenraufen?
Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich hinfahre. Also
ich würde mal eher fragen, ob du überhaupt aufs Gelände kommst.
Ja, das selbstverständlich. Also davon gehe ich schon aus, dafür ist die Veranstaltung. Ja. Also so schlimm ist jetzt auch nicht.
Komm doch.
Ich ja, also ich muss sagen, wenn man dann so oft genug aus der obersten Riege öffentlich ja wirklich beschimpft wurde, verliert man irgendwann so ein bisschen die Lust einfach. Ja,
aber also es sind so viele Menschen, die dich mögen.
Ja, aber also ich muss sagen, die Republika ist halt mittlerweile so meine Herzveranstaltung geworden, weil da halt wirklich die Bloggeria eher anwesend ist, so, die das auch eher gewohnt ist, sich mal irgendwie inhaltlich auseinanderzusetzen.
Also ich fände es einen großen Verlust. Und sei es nur, dass du für einen Podcast kommst.
Vielleicht. Also
mit deinem Köfferchen.
Also ne, bei mir ist halt, ich überlege, lasse ich meine Frau und meine zwei Kinder in Berlin und ja, lohnt es sich
Nachmittag.
Also wenn dann, naja, also wir lassen uns überraschen. Ich bin noch, ich habe mein Ticket nicht bezahlt, das ich vorbestellt hatte. Das heißt, wenn geht auch nur noch Abendkasse. Also ne, ich hatte es bestellt, dann war mal wieder, dass ich irgendwie Blödmann bin und dann dachte ich so, gucken wir mal. Ich überrasche mich selber damit.
Na gut.
Ich würde das Jahresendritual aber eigentlich ungern verlieren.
Ja.
So. Aber manchmal muss man auch Schnitte machen.
Du hast ja schon deine T-Shirts jetzt zerschnitten.
Nein, nicht zerschnitten. Die habe ich gespendet.
An Katrin Passigs Zufallsshirt.
Die habe ich gespendet an Leute, die im Winter warme Kleidung brauchen, weil vor allen Dingen Sweatshirts dabei waren. Ja.
Okay.
Also wenn Leute so mit pH-neutralen Shirts plötzlich rumlaufen, sind es meine. Ja, da haben wir ja doch ganz schön lang und viel über heiße Themen diskutiert.
Ja, war mal notwendig, dass wir uns mal wieder unter vier Augen hier mal ein bisschen updaten. Und danke für dieses wunderbare Environment. Das ist so professionell. Man kommt sich vor wie im tollsten Studio der Welt.
Ist nicht schlecht zum Podcasten, ja. Oder? Ich bin gespannt, wie dolle man die Straße, oder die Friedrichstraße ist ja relativ laut draußen. Aber so what?
Ja, Hörer, wir sind halt hier mitten in einer der tollsten Hauptstädte der Welt, auf der Friedrichstraße, der
Ecke Leipziger.
Ecke Leipziger, es kann nicht zentraler werden, da ist auch mal ein bisschen laut.
Genau. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.